willkommen zum Salon Holofernes. Heute mit meinem Freund Hannes Wittmer, Songwriter seines Zeichens und früher bekannt unter dem schönen Stage-Namen Spaceman Spiff. Wir sprechen heute darüber, ob man den MusikerInnenberuf eigentlich vielleicht auch grundsätzlich ja anders denken könnte. So, also zur Eröffnung muss ich sozusagen erstmal zugeben, dass es mir meine Vorbereitung quasi verhagelt hat heute Morgen, also sagen wir mal den Endspurt meiner Vorbereitung, weil ich gedacht habe, so, jetzt habe ich mir alles überlegt, jetzt höre ich noch mal ein bisschen Hannes Musik. Und dann habe ich so eine gemischte Playlist mir gemacht und bin hier rüber gelaufen und habe schon auf dem Weg hierüber gemerkt, irgendwas passiert. Und dann habe ich total angefangen zu heulen.
Oh.
Und dann hatte ich so einen Moment. Und zwar, das ist ganz komisch, weil ich kenne deine Musik ja schon länger, aber dich kenne ich ja noch nicht so lang. Und irgendwie, da waren dann ein, zwei Songs, also war auch jetzt nicht nur einer oder so, ne? Wo irgendwie jetzt, wo ich dich kenne und wo wir so viel darüber geredet haben, über die Themen, die uns beide umtreiben und aber auch die, die halt in unsere Songs natürlich eingeflossen sind und so, hatte ich einen Moment, wo ich plötzlich dachte, Moment, das geht jetzt überhaupt nicht. Und dann hat es mich so zerlegt.
Krass, okay.
Und dann hatte ich leider eine 20-minütige Lücke in meiner Vorbereitungszeit. Und jetzt bin ich etwas hassbilliger vorbereitet. Ich habe auch sehr wenig geschlafen.
Aber vielleicht war gerade das aber auch eine gute Vorbereitung. Ich weiß ja nicht, ja. Was jetzt gleich...
Nee, Gott,
doch. I don't know.
Voll gute Vorbereitung, weil ich bin jetzt emotional auf jeden Fall voll involviert. Und es war, der Song war... Ende. Mhm. Und dann danach, oh, Bartleby.
Oh ja, okay.
Mhm. So, ne? Und irgendwie, das war beides für mich, also vielleicht muss ich es kurz zitieren, um es zu erklären. Irgendwer versucht, ein Niemand zu werden, vom Namen befreit und endlich bereit, rumzuexistieren. Mhm. Das hat mich sehr tief erwischt. Und bei Wende gibt es noch einen Moment. Das kann ich jetzt, glaube ich, nur schlecht zitieren und du musst mir helfen, dass man mit gebrochenen Beinen ganz gut laufen kann.
Ein gebrochener Wille schlägt dich zu Brei.
Ein gebrochener Wille bringt dich zu Fall.
Ja, da genau sowas.
In der ersten Strophe.
Ja.
Und dann mit gebrochenen Armen kann man...
Es kämpft sich ganz gut mit gebrochenen Armen. Ja, so war
das. Es kämpft sich ganz gut mit gebrochenen Armen. Ein gebrochener Wille schlägt dich zu Brei. Mhm. So, und dann dachte ich, was bin ich? Okay, aber ich finde das nämlich eigentlich auch einen ganz guten Einstieg. Und vielleicht nutzen wir das einfach als deine Vorstellung, damit ich gar kein doofes Intro noch sprechen muss und so. Und ich glaube, die Überschrift von der Folge heute wird so ein bisschen sein, das Thema, was uns jetzt als Freunde schon ganz lange verbindet, ob man so ein Musikerleben, Musikerinnenleben eigentlich auch ganz anders aufziehen kann. Einfach, ob man das wirklich alles anders machen kann. Und das reiht sich natürlich schön ein, weil ich eben eine Folge habe jetzt über mentale Gesundheit auf Tour und mentale Gesundheit überhaupt für MusikerInnen und dann aber auch mit Gisbert drüber gesprochen habe. Also ne, es gibt so verschiedene Entwürfe und so. Mhm. Und ich finde das total spannend. Ich möchte nur vorweg schicken, dass deine Musik, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, wie sage ich denn das? Also die ist so schön. Schnief. Die ist so schön. Und die ist aber auch so zugänglich, finde ich, dass sozusagen die Ungewöhnlichkeit deines Wegs, den wir gleich besprechen wollen, für mich umso eindrucksvoller ist. Mhm. Also ich finde das ganz, weil ich weiß ich nicht, ich kenne ja auch Robert Quistek, ne, Captain Peng oder so, der auch sehr ungewöhnlich das alles macht. Aber ich finde das irgendwie nochmal was anderes, weil mir nochmal jetzt klar geworden ist, ich finde, deine Songs könnten wirklich auch genauso beliebt sein wie die von Bosse oder so, weißt du? Also da könnten auch natürlich, also ist es inhaltlich, ist es teilweise näher dran an Captain Peng, weißt du? Und ich glaube aber auch, dass es jedem gefallen würde, der Gisbert mag oder so. Ich glaube, ich will das nur vorweg sagen, ich finde, das ist nicht so abseitig, was du machst, obwohl es sehr speziell ist und schlau und so, ne? Aber es könnten viele Leute mögen, finde ich. Und sich dann für so einen radikalen Weg zu entscheiden, wie du das gemacht hast, ist einfach nochmal was anderes.
Das ist schön, dass du das so formulierst und weil ich immer manchmal das Gefühl habe, dass Leuten so, ja, so erklären zu messen, so von wo man sich auch dagegen entschieden hat.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Genau.
Mhm. Ja, weil die Idee, Musik zu, so die Musik irgendwie erstmal zu verschenken und das mal irgendwie so auszuprobieren und nichts mehr irgendwie, versuchen nichts mehr mit Verwertungslogen zu tun zu haben, ist ja auch was, was du, keine Ahnung, in jedem autonomen Kulturzentrum rund um die Uhr jeden Tag irgendwie hast, ne? Aber es ist halt ein Unterschied, wenn man es aus so einer, keine Ahnung, so einer Realität hat, wo man eben auch, keine Ahnung, irgendwelche Hallen mit Hunderten von Leuten irgendwie hätte füllen können.
Genau, also lass uns doch mal kurz erklären, was du machst und warum und seit wann und wie du da hingekommen bist. Genau.
Okay, also was ich mache oder sagen wir so zumindest die letzten 5 Jahre gemacht habe, was sich jetzt gerade auch so ein bisschen ändert und aufweicht, da kann man ja auch noch drüber sprechen, ist, dass ich irgendwann als Indie-Musiker-Typsi vor 5 Jahren beschlossen habe, mich so komplett von Musikbusiness und Verwertungslogiken zu trennen und einfach ziemlich radikal ab dann alles, was ich veröffentlicht habe, im Prinzip nur noch verschenkt habe und irgendwie umsonst auf meiner Internetseite angeboten habe. Also ich war irgendwie nicht bei keinen Streamingdiensten mehr und meine Konzerte auch nicht mehr irgendwie für, keine Ahnung, 20 Euro gespielt habe, das Ticket, sondern alle nur noch auf Pay-What-You-Want-Basis, einfach aus so einem, na, für mich in dem Moment sehr, ja, irgendwie politischen Entscheidung. Also ich bin einfach in der Zeit, wie ganz viele andere, irgendwie um Trump, Brexit, schieß mich tot, irgendwie Klimawandel, der immer mehr ins Bewusstsein geworden ist, irgendwie noch sehr viel kapitalismuskritischer geworden, als ich es eh schon war in der Zeit und hatte dieses wahnsinnige Bedürfnis, irgendwie aus meiner Lebensrealität raus und meinem, keine Ahnung, Alltagsjob oder wie auch immer, irgendwas anders zu machen. So, und das irgendwann was zu probieren, wohl wissen, dass das nur ein kleiner Pups sein kann im großen Verhältnis der Welt. Mhm. So. Und ja, um dann irgendwie so, ich habe es immer genannt, irgendwie eine Mischung aus Experiment, Verzweiflungstat, hoffnungsvollem Aktionismus und Kunstprojekt, irgendwie sowas. Und ich kann auch immer noch nicht genau sagen, was das von dem Ganzen jetzt letztendlich ist oder war. Ja.
Und genau, also ich finde das eben auch interessant in seiner Radikalität, weil es eben nochmal einen deutlichen Schritt weiter geht als das, was ich gemacht habe. Also ich habe mich ja mit Patreon, mit einer bestehenden Plattform zusammengetan, die zwar einen sehr guten Grundgedanken hat, aber eben natürlich auch ein Konzern ist von Leuten, die sich das ausgedacht haben und Geld damit verdienen und so. Also ich finde das immer noch ganz toll, aber es hat eine andere Grundlogik. So, ne? Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, dass da ja immer noch der Gedanke dahinter ist, dass du dir ein verlässliches Grundeinkommen, was ja wirklich richtig toll ist, über deine Abonnentin herstellst und dich darauf verlassen kannst. Du musst aber diese Leute alle noch selber mitbringen. Das muss man auch dazu sagen, das ist ein Manko. Ne? Also und ich finde das auch zunehmend schade, muss ich sagen, weil ich habe ja den Chef von Patreon kennengelernt, das ist ein super Typ, Jack Conti, und der ist zum Beispiel super anti-Twitter und Instagram und so.
Okay, spannend.
Also ganz, ganz, und das ist sehr politisch, was der da macht auch, ne? Also der hat genau die richtigen Motive so dafür, ne? Und ich habe dem zum Beispiel erzählt, dass ich eine Zeit lang meine ganzen Twitter-Follower einzeln begrüßt habe. So 5000 oder so, ne? Bis mir wirklich fast die Hand abgefallen ist. also Copy-Paste so, ne? Aber ich.
Das ist wirklich Commitment, ey.
Das ist Commitment und ein ganz kleines bisschen war es auch eine Verzweiflungstat. Und dazu hat der aber dann, als ich es ihm erzählt habe, gesagt, ja, das ist einerseits super, so, das ist ja total toll, dass du das machst für deine Fans, aber du machst es halt auch immer noch für Twitter. So, ne? Also im Prinzip arbeitest du in dem Moment für Twitter. Mhm. Du wertest Twitter auf, du trägst alle deine Leute dahin. Und das war ein bisschen der Gedanke von Patreon, eine Unabhängigkeit auch von diesen Plattformen herzustellen. Und das muss ich inzwischen einfach sagen, sorry Jack, ich bin immer noch großer Fan, aber das passiert nicht bei Patreon, weil du musst die Leute mitbringen. Und von wo bringst du sie mit?
Von da, wo sie sind,
nämlich bei Social Media. Das heißt, ich bin immer noch, was heißt gezwungen, so, ich habe auf Instagram auch Spaß und ich regel das alles so, dass ich da Spaß habe und so, ne? Aber es stimmt überhaupt nicht, dass ich es nicht mehr machen muss. Und Patreon bringt einem keine neuen Leute. Null. Also es hat null Community-Wert. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
So. Und das, was du gemacht hast, ist ja aber insofern noch extremer. Also auf viele Arten und Weisen noch extremer. Aber du hast halt einfach gesagt, jeder bezahlt, was er will. Es ist wie ein Spendentopf. Es ist ein bisschen, es ist sehr viel direkter. Die Leute überweisen dir echt einfach Geld. Ja. Ne?
So. Also die Idee war sogar wirklich gar nicht, jeder überweist, was er will, sondern erstmal sozusagen dieser irgendwie Austausch zwischen den Menschen, die das interessant finden, was ich mache und mir selbst. Also erstmal überhaupt nicht an Bedingungen zu koppeln erstmal. Also es gibt so, also irgendwie an einem Punkt auf meiner Internetseite oben rechts gibt es so diesen Button, da steht unterstützen. Und wenn man da drauf drückt, dann stehen da halt meine Kontodaten und mein PayPal-Account.
Ja.
Aber es ist aber nie irgendwie, ich meine, natürlich machen die Leute das dann im Kopf, aber es ist nie direkt gekoppelt an einen speziellen Download oder sonst irgendwas oder einen Blogartikel. Also dort sind jeweils nicht irgendwie Buttons, sondern ich weise halt dann darauf hin, sozusagen, wenn man generell irgendwie mich bei dem, was ich so mache, unterstützen möchte, gibt es da diese eine Möglichkeit.
Es gibt keine, es ist eigentlich keine Bezahlschranke, sondern echt einfach ein reines, da haben wir auch jetzt schon oft drüber geredet, das ist eigentlich wirklich wie ein virtueller Straßenmusikhut. So, ne, dass das einfach, oder ich glaube, ich habe dir mal erzählt, dass das der Gedanke war, der das bei mir irgendwann ausgelöst hat, dass ich dachte, mir hat das Geld verdienen mehr Spaß gemacht, als ich einen Hut hingestellt habe. Ne? Also durch dieses Direkte und die Freiwilligkeit.
Ja. Nur das, genau, und das Spannende, was dann aber eben passiert ist, ich habe tatsächlich auch über Patreon nachgedacht. Und da haben wir ja auch das letzte Mal schon drüber gesprochen. Ich soll vielleicht auch kurz sagen, dass das ja quasi ein Rückspiel ist, was wir gerade machen von der.
Genau. Also erstens, ich war bei Hannes in seinem sehr schönen Podcast. Er heißt
Was tun mit einem Fragezeichen, das eingeklammert ist.
Genau. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt auf meinem Balkon und haben ein total schönes Gespräch gehabt. Das war das erste Mal, dass wir uns getroffen haben.
Stimmt, genau.
So mit echt?
Ins kalte Wasser hinein.
Voll, aber es war halt nicht kaltes Wasser.
Ja, stimmt. Auch da ist gar keine Haifische im Becken gewesen.
Und seitdem, würde ich sagen, verbindet uns eine über verschiedene Städte, aber irgendwie sehr, sehr nette Freundschaft.
Ja, total.
Und wir treffen uns und gehen spazieren.
Für mich auch ein bisschen überraschende Freundschaft tatsächlich, weil man doch irgendwie das Gefühl hat, dass so die, naja, wir so auf anderen Ebenen unterwegs waren, vom Grad der Dinge, die uns irgendwie beschäftigt haben. Also du bist einfach extrem viel bekannter gewesen. Und ich war sehr überrascht, an wie vielen Punkten es da einfach diese Verknüpfungen gibt und wir uns ganz offensichtlich irgendwie ähnliche Themen bewegen, so auch gar nicht nur, was Musik betrifft, ne, sondern irgendwie auch außenrum.
Und wie hilfreich wir uns gegenseitig sein können in den Überlegungen, die wir da so haben. Und darauf kommen wir dann auch später noch, weil es soll auch noch um Sachen gehen, über die wir jetzt sehr intensiv nachgedacht haben und noch nicht richtig zu Lösungen gekommen sind. Sozusagen.
Ja. Was ich sagen wollte, ich hatte vorher auch irgendwie über Patreon nachgedacht. Und was mich daran gestört hat, war immer dieses Ding, dass man ja diese verschiedenen Kategorien hat, weißt du? Und wo dann so ein bisschen, je nachdem, wie viel man sich leisten kann, ne, desto mehr Liebe sozusagen und Zuwendung, Aufmerksamkeit bekommt man sozusagen von der Person, der man folgt. Das soll nicht heißen, ich finde Patreon immer noch eine fantastische Plattform und weit besser als alles. Und ich kann auch, da haben wir auch drüber gesprochen, dass ich auch absolut verstehen kann, dass es für dich haargenau die richtige Plattform ist.
Aber irgendwie dann auch nur für mich und noch ein paar Leute. Also sorry, das klingt zu negativ. Ich glaube auch, dass Leute, die am Anfang stehen, da eine gute Zeit haben können. Mhm. Aber die müssen ihre Erwartungen deutlich runterschrauben. Mhm. Ich finde es immer noch toll. Ich finde es auch toll für Newcomer, glaube ich. Bin mir nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt, so, ne, wenn ich jetzt keine Werbeveranstaltung machen will. Aber man muss sich eben seine Leute mitbringen. Ich glaube zum Beispiel, dass du hast ja auch ordentlich Leute und auch inbrünstige Leute schon gehabt. Ja. Also ich glaube, du hättest das wohl machen können, aber so, weißt du, ab. Ja. Also du musst einfach eine schon ganz schön mit dir innig verbundene Fangemeinde haben, sonst kannst du das nicht machen.
Das war natürlich auch ein Grund, warum ich mich das getraut habe. Ne? Das muss man wahrscheinlich auch dazu sagen, dass ich glaube, ich würde das jetzt, wie ich es angegangen bin, mit dem irgendwie alles runterfahren, dass ich da auch die Voraussetzungen dafür hatte, das machen zu können mit der Art von Musik, die ich mache, auch dahingegen, dass ich nicht eine Band bin, sondern auch irgendwie allein für das alles die Verantwortung übernehmen kann, für die Entscheidung. Ich habe keinen großen Apparat mit Management außenrum. Ich hatte mir ein bisschen Geld angespart, falls das komplett in die Hose gegangen wäre, dass ich nicht auf der Straße gelandet wäre direkt. Und so. Also so, ich habe schon auch sehr spezielle Voraussetzungen gehabt dafür. Und das ist, glaube ich, auch was ich auch oft erwähnen musste und, glaube ich, auch immer noch erwähnen muss, dass ich das, wie ich es gemacht habe, in keiner Weise jetzt irgendwie, so wie es jetzt Patreon ist, als Alternative sehen möchte oder Vorschlag für andere Künstlerinnen und Künstler und Bands. Mach das doch einfach mal auch so. So, weil ich glaube, das ist das hab, das ist in meinem Fall auch jetzt von der Größenordnung, dass ich dann halt auch schon mal Konzerte gespielt habe, wo dann eben 600 Leute schon da waren. Mhm. Ich konnte mir das auf viele Ebenen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass ich noch keine Kinder habe, um die mich kümmern muss. Ich war in so einer sehr speziellen Situation, wo ich das auch sozusagen mir leisten konnte, wirklich das zu probieren, sowohl zeitlich als auch emotional und finanziell.
Du spielst auch viele Konzerte alleine, ne? Was nochmal ein anderer Kostenfaktor einfach ist, ne? Wenn du auch eine Liveband bezahlen musst und so. Also du warst quasi perfekt dafür aufgestellt. Aber ich würde ehrlich gesagt, also es ist jetzt kein Fazit, sondern ein Gedanke, den ich in den Raum stelle. Ich würde schon sagen, ich denke jetzt konkret an so ein paar junge Künstlerinnen, die ich kenne, weil mein Mann Pola, der produziert ja jetzt immer Künstlerinnen so, ne? Die, also nicht nur, das war jetzt ein Sternchen, was ich nicht gut ausgesprochen habe. Aber jetzt konkret zum Beispiel eine sehr, sehr junge Künstlerin, und an die denke ich dann so, ne, wenn jemand sagt Nachwuchs, dann denke ich an die so. Mhm. Jupiter Flynn, die total tolles kleine Werbeeinblendung. Die ist wirklich sehr jung. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich so einverstanden bin, ob so jemand das nicht machen könnte. Ich glaube nur, also man muss sozusagen, wie gesagt, immer seine Erwartungen anpassen. Mhm. Und ich glaube, wenn du dann zum Beispiel als so jemand dir klarstellen würdest und auch den Unterstützern klarstellen würdest, dass es hundertprozentig nicht reicht, aber dass es dein Leben netter machen kann, dass du halt nicht so einen radikalen Schritt machen kannst wie du, dass man dann sagt, ich will wirklich nur noch so Geld verdienen im Prinzip, aber dass jemand irgendwie wie eben Jupiter Flynn sagen könnte, es gibt ja auch dieses Buy Me Coffee, also dass man so einen Button, gibt's glaube ich mehrere Varianten, dass man irgendwo so einen Button hat und Leute halt so einem was in den Hut werfen können.
Ja.
Ob das nicht eigentlich für jeden eine gute Idee ist, zusätzlich zu, sagen wir mal, etwas konventionelleren Wegen, die man vielleicht gar nicht loslassen möchte, weil man ja, keine Ahnung.
Ich glaube, da hast du total recht, ne, mit dem Zusätzlichen. Das ist ja auch so, das ist natürlich auch wieder ein bisschen fies die Geschichte, dass auf Spotify ja sogar während der Corona-Geschichte, Entschuldigung, ich habe das Wort gesagt.
Okay. Wir haben das Wort schon so oft gesagt. Ja.
Sie als ihren Beitrag.
They who shall not be named.
Also das ist sozusagen ihr Beitrag an die darbenden Künstler und Künstlerinnen war ja, dass sie dass sie angefangen haben, irgendwie besser zu bezahlen und ihre Mauscheleien mit den Major-Labels zu machen, sondern dass sie einen Button eingefügt haben auf der Spotify-Seite, wo Menschen direkt an die KünstlerInnen irgendwie spenden konnten. Das fällt ja in die Richtung. Und ich glaube, in einer Zeit, wo die ganzen...
Halt, und dazu möchte ich noch was sagen, weil das ist ja sehr umstritten und ich umstreite das auch. Ein anderer, finde ich, negativer Punkt daran war noch, also quasi, das wurde aber auch sofort, glaube ich, geändert, weil sie so viel Shit dafür gekriegt haben. Mhm. Du konntest quasi entscheiden, ob du diesen Spenden-Button eben für dich haben möchtest. Also ich glaube, inzwischen kann man sogar eine Patreon-Verknüpfung machen. Mhm. Oder ob du das für was Karitatives spenden möchtest.
Okay.
So, weißt du? Das heißt, die Künstlerin hatte die Verantwortung zu sagen, ich möchte diese Kohle leider für mich.
Ja.
So, ne? Und das war auch noch so formuliert, dass, glaube ich, die Leute das gesehen haben, die sich da entschieden haben.
Ja.
Weißt du? Und das wurde sehr, sehr hart beschossen und wahrscheinlich auch schon längst geändert. Aber das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir meinen, wenn wir darüber reden, wovon Künstler leben sollen. Und ja, also
hey, super schwierig, total. Also auch ich habe erst, keine Ahnung, bei einer letzten Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, habe ich mit einer jungen Frau von der letzten Generation aufgenommen und da habe ich mir dann eben auch anschließend gedacht, und ich sage ja am Ende von meiner meinen Folgen weise ich immer darauf hin, dass man eben, ich habe da diesen Button hab auf meiner Seite, wo man, wenn man möchte, dass ich das, was ich mache, irgendwie weitermachen kann, dann kann man mir da spenden. Und aber nach der Woche war natürlich völlig klar, okay, ich hatte da gerade eben jemand von der letzten Generation da, die eine total wichtige Sache teilen. Wie bescheuert kommt denn das jetzt in der Situation? Dann übrigens spendet mir.
Ja,
so,
genau.
Und dann war völlig klar, nee, dann müsst ihr jetzt in dem Fall dann bitte nicht an mich und so. Und das ist natürlich ein absolutes Unding, dass da irgendwie so ein riesiger Milliardenkonzern quasi anstatt irgendwie selber aktiv zu werden, dann einfach die Leute, die sich vielleicht das gar nicht so gewünscht haben, vor die Entscheidung gestellt zu werden, die einfach irgendwie vor die Füße wirft. Das ist
ja
wirklich.
Genau, also es gibt ja diesen Hashtag Fix Streaming, den werfe ich hier jetzt einfach nochmal rein, ne? Dass man das einfach festhalten muss, dass das ganz gründlich gelöst werden muss, das Problem. Also viel gründlicher und nicht mit irgendwelchen Spenden-Buttons. Und irgendwie diese Idee, die wir da haben von der Freiwilligkeit, ne? Und von so einer ganz anderen Beziehung zu den Leuten, die die eigene Musik mögen oder die eigene Kunst mögen. die hat so viel mehr, als dass du auf einer Plattform, die eigentlich kommerziell ist, eine Möglichkeit schaffst,
ja, total,
dass die Leute nicht so abgezockt werden. Also es ist einfach, ja, es ist eine, ja, finde ich, sehr komische Lösung.
Also ich glaube, dass mit dieser, das stimmt, mit diese Spenden-Buttons oder allgemein einfach dieses offen irgendwie um Unterstützung bitten ist, gerade für eben, wenn du eben auch nichts im Mainstream machst, ne, wo du dann vielleicht noch schaffst, über irgendwelche Playlisten dann irgendwie auch wirklich Geld zu verdienen mit Streaming und so weiter. Gerade die ganzen, eben die Nischen, die, ich würde sagen, vor 10, 20 Jahren noch besser existieren konnten, als dass Leute dann eben auch davon leben konnten, was sie machen, wenn sie irgendeine Subkultur bedient haben. Wenn das, ja, genau, und das ist, glaube ich, noch notwendiger geworden. Und zwar ist mir das aufgefallen, weil ich muss jetzt als Disclaimer dazu sagen, ich habe ja 5 Jahre eben jetzt Streaming nicht mehr stattgefunden.
Ja.
Und habe jetzt mitunter auch ein bisschen Schmerzen irgendwie beschlossen, meine Sachen, die ich in der Zwischenveröffentlicht habe, doch auch wieder irgendwie auf Spotify und Co. anzubieten.
Und ich habe mich ehrlich gesagt darüber gefreut, weil ich gerade sehr unkompliziert mir das dann alles nochmal anhören konnte.
Also, aber das beschreibt genau den Grund. Also ich meine, weil damals so aus Entscheidung gegen Verwertungslogiken und gegen die Firmen. Und inzwischen ist es aber doch so, dass ich es in den letzten, auch speziell seit Corona nochmal so geändert habe, dass halt einfach alle Menschen nur noch darüber ihre Musik streamen. Und es ist einfach, inzwischen ist es eher so eine Kulturtechnik geworden, dass über das quasi Online-Dinge streamen. Und es wäre so ein bisschen, ich glaube, vergleichbar, wenn ich das jetzt, wie wenn ich vor 30 Jahren irgendwie gesagt hätte, meine Musik darf aber nicht auf Kassetten und CDs existieren. Und das ist dann natürlich irgendwann...
Es ist eigentlich keine Plattform mehr, sondern ein, wie man Musik hört.
Ja, genau. Und das ist... Und das ist, dem muss man sich dann halt wahrscheinlich irgendwann beugen, wenn man halt nicht, wenn man sich dann doch drüber freut, dass sich Leute drüber freuen, dass sie das hören können und sie, keine Ahnung, auf dem Heimweg in der Straßenbahn sich ein Lied anhören, dann vielleicht wie du nur Träne verdrücken kannst. Das ist ja auch was man irgendwie schön findet.
Was man und möchte, was
sagst du. Hast du. Ja, genau. Und
man möchte doch die Holofernes zum Heulen.
Ja, genau. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe. Ich wollte dir das zurückzahlen, dass ich irgendwie vor, keine Ahnung, als Teenager deine erste Platte gehört habe und Tränen verdrückt habe und jetzt habe ich, weißt du?
Ja, das ist nicht fair. Wir sind quitt.
Ein Long Con.
Hannes Wittmann, ich sind quitt. Ich will auch noch was sagen zu der Zwiespältigkeit von Spotify, weil einfach nur, weil es jetzt ein paar andere Folgen gibt, wo es auch um diese Themen geht. Ne? Ich nutze das auch total gerne und ich finde, und ich kenne viele, also auch Leute aus meiner Band oder so, ne, die das total viel nutzen. Und was haben wir für schöne Abende gehabt mit irgendwie Playlisten von Spotify oder auch anderen Streaming-Anbietern, ne? Also,
und das ist einfach alles direkt da, natürlich.
Das ist alles direkt da. Und ich meine, ich habe einen teilweise ziemlich freakigen Musikgeschmack oder einfach sehr spezifischen Musikgeschmack. Mhm. Und du findest alles. Und tatsächlich funktionieren die Algorithmen ja auch oft, dass du dann Sachen vorgeschlagen kriegst, die dir tatsächlich ziemlich gut gefallen und so. Ne? Also ich finde, das muss man nochmal klarstellen. Die Idee inhaltlich ist ja überhaupt nicht falsch. Und die Art, wie man das nutzen kann, ist auch überhaupt nicht falsch.
Total.
Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn es nämlich, und das ist ja mein quasi Vorschlag an Spotify, aber den bin ich auch nicht mit alleine, und an die Plattenfirmen, die übrigens da genauso mit in der Verantwortung hängen, wenn nicht stärker, ne? Also mit dieser Verteilung. Diese Bezahl-Accounts sind eine spitzenmäßige Idee. Und wenn du dir mal überlegst, also die kosten ja so um die 10 Euro. Wenn du mal überlegst, welche Leute haben früher 10 Euro im Monat für Musik ausgegeben? Das waren nicht viele. Das waren die echten Fans. Also im Schnitt so, ne? Das heißt, ich finde, daran ist überhaupt nichts falsch.
Ja, aber das Problem ist eben, wo es landet.
Das Problem ist, warum davon 0,000003 Cent übrig bleiben.
Und eben auch das Geld von den Leuten, die früher eben vielleicht 50 Euro im Monat für Musik ausgegeben haben, teilweise eben dann auch in den Nischen.
Leider
dass
auch.
Dass das jetzt eben auch mit abgegriffen wurde. Ja.
Und dass es halt umverteilt wird, die Kohle von den Leuten, die das mit Werbung hören und den Leuten, die es abonniert haben und da irgendwie was richtig, richtig schief geht auf dem Weg zu den Leuten, die das geurhebert haben. Und zwar richtig, ne? Und ich zum Beispiel, ich bin halt jetzt meine eigene Plattenfirma. Ich habe zum Beispiel einen besseren Deal, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also daran merkt man auch, wie viel bei den Plattenfirmen auch noch in der Verteilung zwischen den Plattenfirmen und Spotify wiederum schief läuft.
Das ist auch, das war für mich auch echt ein, ich wollte kurz den Gedanken fertig bringen, mit dem, warum ich das gemeint habe, dass ich glaube, dass sowas notwendiger wird, dann wirklich einfach sagen, boah, ich brauche da irgendwie Hilfe, sonst kann ich das nicht so weitermachen oder ich muss halt irgendwie 2 Jobs arbeiten und dann kann ich wieder das machen, was ich eigentlich gerne mache und was ihr euch gerne irgendwie von mir anhört. Ist eben, dass die Räume so immer so viel enger werden, an was es eigentlich an Zwischenhändlern gibt und so. Ich war jetzt ja 5 Jahre relativ draußen aus dem Ding und habe mich jetzt wieder so ein bisschen mit beschäftigt. Wie ist es denn gerade mit den Plattformen? Und es ist ja einmal so eben, dass es bei Spotify selber, glaube ich, noch schlimmer geworden ist, dass die weniger auszahlen und die Verquickungen mit den Major-Labels irgendwie größer sind und auch solche Geschichten. Ich habe dann mir überlegt, wie meine Platte, die jetzt irgendwie 5 Jahre nur irgendwie im Internet auf meiner Seite als MP3 zum Download war, wie kriege ich da jetzt die in Spotify rein? Und da hat man ja irgendwie ein Label, das dann wiederum an Vertrieb angebunden ist normalerweise. Und es gibt jetzt aber für Leute, die das eben nicht haben, gibt es sogenannte, wie nennt sich das denn? Also auch Vertriebsmöglichkeiten wie DistroKid ist da zum Beispiel ein sehr bekanntes Beispiel, dass quasi jeder autonome Mensch seine Sachen bei Spotify hochladen könnte, theoretisch. Und jetzt ist aber diese Firma inzwischen zu größeren Teilen auch von Spotify aufgekauft worden inzwischen. Das heißt, Spotify verdienen jetzt nochmal doppelt damit Geld, dadurch, dass sie sozusagen eine Funktion auf ihrer Plattform nicht anbieten und haben dann einfach die Hand aufgehalten, so als Zwischenhändler.
Ist es nicht irgendwie fast kartellwirksam?
Also I don't know.
Überprüfungs...
Ich hoffe, ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt ja, du kennst bestimmt noch die Plattform Bandcamp.
Ja, da wollte ich dich mal nachfragen, weil ich, wir beide haben ja auch so ein Ding, dass wir so Synchronizitäten sehr gerne bemerken. Und mir ist Bandcamp so oft begegnet in den letzten Wochen, dass ich das Gefühl habe, ich muss das nochmal auschecken, weil ich bin nämlich nicht bei Bandcamp.
Hatte ich früher meine ersten Alben auch und fand ich auch eine super, das ist ja auch so eine Indie-Alternative, wo man die Sachen sich auch alle online anhören kann. Man kann eben auch einstellen, solche Pay-What-You-Want-Geschichten und so weiter. Es landet ein relativ großer Betrag bei den Künstlerinnen und Künstlern.
Kann ich dich ganz kurz was zum Verständnis fragen, weil es klingt jetzt ultra-Oma-mäßig, aber ich habe es eben noch nicht so ausgecheckt. Bandcamp ist hauptsächlich für Digitale? Oder kannst du auch deine Alben tatsächlich wie Vinyls darüber verkaufen?
Man kann darüber sozusagen auch seinen Merch verlinken und irgendwie mit anbieten. Also das tut einem quasi sowas, ich glaube, sowas wie eine Online-Shop-Struktur einfach auch mit bereitstellen. Und das waren so immer so die Guten. Und dann da kannst du dir auch Platten von Leuten wie Sufjan Stevens zum Beispiel, die haben auch ihren Kram oben. Oder Amanda Palmer hat ja auch irgendwie ganzen Kram bei Bandcamp gehabt. Und ich habe dann kurz gedacht, jetzt ich mache diesen Spotify-Kram vielleicht doch nicht, vielleicht mache ich erstmal so einen kleineren Schritt und tue es halt wieder irgendwie über Bandcamp anbieten. Und jetzt habe ich dann irgendwie gelesen, die wurden jetzt von Epic aufgekauft. Epic ist wiederum diese Firma, die Fortnite ist, dieses, weiß nicht, ob du das kennst, dieses Computerspiel, wo die Kids abgezockt werden. Was wiederum zu, ich glaube, ja, keine Ahnung, auch wieder so einer erschreckend hohen Prozentzahl zum Konzern Tencent gehört, was dieser gigantische chinesische...
Genau, Tencent, ganz kurz zur Erklärung, weil da zu dem Thema kommen wir später noch, sind die im Moment quasi das komplette Live-Business übernehmen, soweit ich das verstanden habe, oder? Ist das Quatsch? Doch. Vielleicht recherchiere ich das nochmal.
Gut möglich. Vielleicht stecken sie irgendwie bei Eventim oder sonst irgendwie da drin.
Auf jeden Fall ein chinesischer Großkonzern kauft nämlich gerade quasi die kompletten deutschen Clubs auf und die quasi durch Corona in den Knien sind, kommen so reingeheuschreckt und kaufen die ganzen Clubs.
Mhm. Also summa summarum, ich habe in dieser Überlegung, wo tue ich mich jetzt vielleicht doch wieder so ein bisschen eingliedern, gemerkt, dass die Räume so immer enger werden und immer enger werden und man eigentlich, also man kann, hat null Ellbogenfreiheit und kann irgendwie atmen, wenn man versuchen möchte, irgendwie seinen Kram so zu veröffentlichen und so zu verkaufen, dass man selbst seine Würde dabei behält. Ist das so das Gefühl, das ich kriege. Und das ist ganz schön schmerzhaft.
Aber Frage, also jetzt für Leute, die jetzt zuhören, ne, weil jetzt hat ja auch quasi einen vielleicht coachenden Aspekt, was wir hier machen. Hat man dann jetzt ein Problem mit Bandcamp, wenn man, sagen wir mal, so radikal drauf ist wie du? Oder hat man es auch, also schafft es ein tatsächliches Problem? Oder kommt immer noch wenigstens mehr Geld bei den Künstlern an und man kann sich darauf verlassen, dass es auch so bleibt?
Ja, genau, das ist noch so. Ja, auf jeden Fall. Und Also das ist ja, glaube ich, nicht so lange her, dass die aufgekauft wurden. Und es ist sozusagen, hat sich an dem, es ist die kuschelige Indie-Variante, um im Internet irgendwie Musik zu hören und zu kaufen. Es ist auch immer noch so und ist auch immer noch so fair. Die Frage ist halt nur, ob sich wie lange, ob sich das nicht verändern werde, ändern wird, irgendwie früher oder später. Und das ist ja immer.
Das ist immer das Problem. Das ist auch ein Problem bei Patreon, dass man das dann erstmal glauben muss, dass sie das nicht machen, also sich verkaufen. Ne? Und das jetzt mal nur als Erklärung für Leute, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind vom Thema, aufgekauft zu werden oder an die Börse zu gehen, bedeutet halt immer, dass die Strukturen sich auch wahrscheinlich verändern oder und verändern können. Und dann
möglicherweise das Geschäftsmodell einfach
eben, das ist, genau.
Wir kommen ja aus, und beide haben ja quasi den Einmarsch des Internets in diese Kunstbranche total mitbekommen. Und man hat das ja schon mehrmals durch, dass man sich auf einer Plattform irgendwie so committed hat und angefangen mit MySpace, weißt du, am Anfang und dann vielleicht irgendwann auch irgendwie Facebook, zwischendurch irgendwie StudiVZ, was es sonst noch so irgendwie gab und das ist halt schon auch immer, ich finde das ist schon immer krass. Man buttert dann rein und dann stellt dann so ein bisschen fest, boah, das ist aber irgendwie doch irgendwie schwierig. Bei Facebook war es ja die Geschichte, dass alle total froh waren, auf einmal direkt ihre Fans irgendwie und ihr Publikum erreichen zu können, was total super war. Was aber auch nicht nur Musiker und Musikerinnen betroffen hat. Und dann haben die ja irgendwann mal so diesen Algorithmus geändert. Mhm. Und auf einmal hat man dann halt irgendwie versucht, den Menschen mitzuteilen, dass man irgendwie eine Tour spielt. Das hat aber irgendwie nur ein ganz kleiner Prozentsatz irgendwie davon mitbekommen. Also
außer
ist halt,
man hat dafür bezahlt.
Außer man hat dafür bezahlt. Und das sind genau diese Dinge, wenn man sich halt irgendwie in eine Plattform reinfuchst und committet, wo man dann halt mit von einem Moment auf dem nächsten total vor Schwierigkeiten gestellt werden kann. Und deswegen sozusagen würde ich, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, dieses Coaching-Ding, dann sage ich natürlich, mach das Bandcamp-Ding. Das ist irgendwie, wir leben in einer kapitalistischen Welt, man kann sich nicht vor sämtlichen Widersprüchen durchgehend irgendwie in Schutz nehmen, sonst wird man irgendwann verrückt.
Und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, zu eben diesen Plattformen, weil ich das Gefühl habe, also ich hoffe irgendwie, dass auch relativ viele junge MusikerInnen jetzt zuhören, oder Leute, die anfangen oder aber auch schon mittendrin sind, keine Ahnung. Das ist was, wovor ich immer mal wieder warnen möchte, weil ich das Gefühl habe, dass das verblüffend vielen Leuten nicht bewusst ist. Soll jetzt überhaupt nicht so condescending sein, sondern es ist auch kein Zufall, dass wir das alle nicht wissen. Also zum Beispiel Plattenfirmen sind ultra ausgerichtet darauf, dass die Künstler jetzt alle wahnsinnig aktiv sein müssen bei Social Media. So, ne? Das hat auch damit zu tun, dass es sie kein Geld kostet oder sehr wenig Geld kostet und der Künstler die ganze Arbeit macht. Und zwar abartig viel Arbeit. So, ne? Und Arbeit, die man irgendwie nicht richtig mitkriegt. Und wenn man die Stunden zusammenzählen würde, würde man da nochmal anders drüber nachdenken. So, ne? Und ich finde es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, wie wahnsinnig, und ich mache das auch. Ich bin auch noch bei Instagram. Es macht mir auch sogar teilweise irgendwie Spaß, auch wenn ich es im absolut irgendwie gucken muss, dass es nicht aus dem Ruder läuft für meine Psyche, so, ne? Und ich habe auch das Gefühl, es schön zu machen und so. Aber es muss einem einfach wahnsinnig bewusst sein, in welcher Abhängigkeit man ist und wie wahnsinnig unzuverlässig, drastisch unzuverlässig diese Zahlen sind, die man da generiert. Mhm. Und wenn man sich schwerpunktmäßig darauf ausrichtet, dass man sagt, ich möchte XY-Follower auf Instagram haben oder auf TikTok oder auf was weiß ich. Also erstens habe ich am eigenen Leib schon erlebt, was passiert, wenn die auch nur den Algorithmus ändern. Ne, also ich habe dann irgendeine Idee, ich mache jetzt auf Insta immer das. Und dann dreht sich irgendwas bei Instagram und dann ist es, als würdest du ja so im leeren Raum mit den Armen rudern. Also plötzlich hat nichts mehr, was du machst, sozusagen Traction. Mhm. Also irgendwie das, was vor einer Woche noch richtig viel Feedback erzeugt hat, erzeugt kein Feedback mehr oder wenig. Und dann läufst du so ins Leere mit deinem Zeug. Und das ist erstens psychisch super unangenehm, aber du merkst dann plötzlich die Abhängigkeit. Ja. So, ne? Da merkst du das dann erst. Und was ja noch viel schlimmer ist, es kann einfach sein, dass diese Plattform von heute auf morgen nicht mehr existiert. Und das ist nicht unrealistisch. Und wir stecken da so viel Energie rein. Und glaubt mir sozusagen, ne? Und deswegen, weiß ich nicht, finde ich das auch so schön bei Patreon, weil da habe ich am Anfang geklärt, dass die Adressen mir gehören.
Mhm. Ne? Also das E-Mail-Adressen, die
Das habe ich als Bedingung am Anfang abgecheckt. Ob wenn Patreon vor die Hunde geht oder eben seine Policy so ändert, dass es mir nicht mehr gefällt oder was weiß ich, dass festgeschrieben ist, dass diese Kontakte mir gehören. Und die Kontakte bei Instagram und bei Facebook und bei Twitter, die gehören dir einfach nicht. Und wenn die Plattform dicht macht, dann sind die alle weg. Mhm. Alle weg. Und dann ist ein großer Schwerpunkt deiner Arbeit der letzten 2 oder 4 oder was weiß ich, Jahre einfach weg.
Da kann ich, na okay, da kann ich, das stimmt. Da kann ich aber vielleicht so ein bisschen entwarnen, weil ich habe ja im letzten Jahr dann auch meine Social-Media-Geschichten gecancelt. Also ich hatte ja auch so ein Facebook-Account mit 13.000 Followern, glaube ich, sowas in der Richtung, 12.000 rum. Und hatte auch diese Befürchtung mit genau diese ganzen Kontakte weg, sind weg und diese ganzen Verbindungen sind weg. Und ich glaube, das stimmt wahrscheinlich teilweise.
So und für manche Leute.
Ne, und für manche Leute, also die sozusagen so ein bisschen, dass mal dann halt vielleicht auf einem Konzert waren oder man den Song im Radio gehört hat und haben es halt einmal geliked, aber hatten jetzt auch nicht so große Aktien drin. Aber ich meine, viele von den Menschen, die irgendwann beschlossen haben, einen über so eine Plattform zu folgen, sind dann, machen ja, weil sie auf einem Konzert waren und irgendwie einen schönen Abend haben und so weiter. Und
ich meine es aber anders. Ich meine nicht, die Leute sind weg. Also die Leute, die mögen dich noch.
Aber die Möglichkeit anzusprechen,
meinst du? Die Möglichkeit, die Leute anzusprechen, ist weg. Also der Verteiler ganz schlicht ist weg. Absolut. Und du musst die dir dann wieder suchen. Oder du musst halt schlau gewesen sein und einen ganz oldschooligen Newsletter, was ich auch jedem empfehlen würde. Ja. Immer ich mache es übrigens selber ganz schlecht und schreibe alle 6 Wochen einen Newsletter, der ist dann total schön. Aber ich vergesse den immer wieder. Aber eigentlich müsste man seinen Newsletter pflegen und immer wieder den Leuten sagen, komm mal hier mit rüber. Nee, die Leute sind nicht weg, die haben dich immer noch lieb und so, aber es kann halt sein, dass sie einfach nicht mehr wissen, wo du bist, wenn die nicht auch noch woanders, wo es für dich verlässlicher ist, mit dir in irgendeiner Form in Verbindung sind.
Ja.
Und ich glaube, dazu hast du sozusagen deine Leute ja aber auch rangefüttert.
Ich sag das gerade deswegen akut bei mir, weil ich genau vor diesem, die Leute dann irgendwie nicht mehr erreichen und kriegt es niemand mehr mit, so ein bisschen hatte, weil ich spiele es ja das erste Mal seit 2 Jahren wieder eine Tour und es war irgendwie Corona dazwischen und sonst übrigens, ich habe seitdem einfach diese Facebook-Seite sozusagen ad acta gelegt und hatte schon so ein bisschen, was heißt Bammel? Dann wäre es so gewesen, aber schon gedacht, okay, vielleicht kommt auch einfach niemand. So nach den ganzen Geschichten, die man auch hört, weißt du, von Kolleginnen und Kollegen. Und tatsächlich habe ich jetzt aber so das erste, also die Zahlen von dem, wie viele Tickets die Leute sich schon irgendwie organisiert haben, bekommen. Und es ist einfach tatsächlich, also wie vor Corona, ziemlich nah dran.
Gerade und ich war echt. Gehörst du zu den Glücklichen. Ja. Und es hat wahrscheinlich aber eben auch damit zu tun, wie du das aufziehst. Weil meine Theorie ist ja auch, wenn man sich eben nicht auf die Masse konzentriert, sondern auf die Qualität der Beziehungen, dann sind diese Beziehungen ja auch wiederum fester und tragen besser.
Ja.
Und du kannst halt 500.000 TikTok- oder Instagram-Leute haben, die im Prinzip nicht wirklich zählen.
Ja.
Ne? Also, ja.
Und das ist ja, und das ist, wie ich finde, ja auch der Part, der eigentlich, das haben wir ja gerade eben super viel über Business und Zahlen und Geld redet, der eigentlich viel spannender ist, finde ich. Also die Art und Weise, wie man mit den Menschen in Kontakt tritt, mit dem Beruf, den wir haben und was da, wie sich das verändert und was daran schön ist, was daran vielleicht auch irgendwie anstrengend ist. Das ist so das, wo ich sehr viel drüber nachdenke und was ich spannend finde, weil das eigentlich Spannende ist, wenn mich Menschen so fragen, funktioniert das oder hat das funktioniert mit dieser Sache, die ich mache, dann meinen sie ja ganz in der Regel vor allem das, hast du genug Kohle verdient?
Voll,
genau. Und das ist, da kann ich sagen, ja, ich bin da irgendwie durchgekommen, so durch die letzten Jahre und gerade und habe natürlich weniger verdient, als ich hätte verdienen können, wenn ich das normal über diese Business-Variante mit maximaler Reichweite gemacht hätte. Aber der Punkt, wo ich sage, es funktioniert, war der, als Corona angefangen hat. Und ich hatte eigentlich zuvor als letzte Nachricht abgesetzt, weil es ja alles schon ziemlich anstrengend war, im Alleingang sich diese Konzepte zu überlegen und mit den ganzen Dingern zu hadern und Angst zu haben, irgendwelche Fehler zu machen und Leute zu enttäuschen. Du weißt, wie es ist.
Du weißt schon.
Ich habe war das Letzte, was ich gesagt habe, Leute, ich bin jetzt erstmal raus. Ich muss irgendwie Pause machen, irgendwie Sabbatical. Und dann kam diese Corona-Geschichte und es haben einfach, also wirklich völlig unaufgefordert, Menschen angefangen, mir auf mein Bankkonto und per PayPal irgendwelche Geldbeträge zu überweisen mit keine Ahnung, Sätzen wie, ja, es ist bestimmt schwer gerade und bleib gesund.
Das ist so schön.
Und teilweise eben auch von mehreren 100 Euro und mit Daueraufträgen und so weiter.
Und extra, du hattest mir erzählt, dass sie extra dazu schreiben, dass sie überhaupt nichts dafür erwarten.
Ja, genau.
Du einfach gucken sollst, dass es dir gut geht.
Und das hat mich so gerührt. Also gar nicht wegen der Kohle, sondern wegen der Geste, dass anscheinend da irgendwie Menschen in so einer Situation von sich aus einfach dran denken. Und das, ich finde, das zeigt auf jeden Fall, dass da irgendwas anders ist und was irgendwie anders, ja, also diese, diesen Austausch, den man eingeht, ein anderer ist, als einfach nur irgendwie eine
Transaktion.
Geldschein, genau, ein Geldschein und einen Song irgendwie hin und her schieben. Das war, und das die Geschichte erzähle ich immer, wenn jetzt Leute mich fragen, ob das funktioniert, was du gemacht hast.
Ich finde, da kommt man halt irgendwie an den Kern der Sache, über den wir ja eigentlich nachdenken wollen, ist, ob das überhaupt so eng verbunden sein muss. Kommerz und Kunst, sagen wir mal, können ja auch andere Kunstformen sein, ne? Ob das überhaupt so eng verbunden sein muss. Und auf der anderen Seite finde ich es immer wichtig, dass man halt dafür, dass man auf so Sachen aufmerksam macht, wie das mit dem Streaming und so, ne, weil wir müssen alle was essen. So. Aber eigentlich da anzusetzen, dass man sich klar macht, dass es eine ganz schwierige Verbindung ist. Also fürs Herz grundsätzlich eine schwierige Verbindung ist, Kunst ganz eng zu verknüpfen mit Kohle. Surprise, so, ne? Also wussten irgendwie, ja, ich finde es so witzig, weil ich denke da so viel drüber nach und am Ende kommt man zu dem, was halt irgendwie alle Punkbands in den 70er Jahren verstanden hatten. Ja. So, aber der Unterschied ist der, dass diese, sagen wir mal, richtigen, sagen wir mal, OG, Original Gangster Indie-Bands selten drüber nachgedacht haben, ob sie das ihr ganzes Leben machen.
Ja.
So, ne? Sondern das auch dazugehört hat.
Und das vor allem auch halt nicht als Hauptberuf gemacht haben dann in der Regel. Ja.
Also nicht drüber nachgedacht haben und das auch niemals als Beruf bezeichnet hätten, sondern die ja dann vielleicht die Bierflasche über den Kopf geschlagen hätten. Also so, ne? Und das, das finde ich total interessant, sich das nochmal klar zu machen. Also der Grundgedanke von Indie, dass Indie mal independent bedeutet hat, der hat sich für mein Gefühl nicht übersetzt in erstens irgendwie langfristige Künstlerkarrieren. Und das ist auch so ein bisschen ausgehöhlt inzwischen, der Begriff, weil das inzwischen eigentlich so eine ästhetische Bezeichnung ist, die überhaupt nichts damit zu tun hat, ob Leute Konzerte auf Schnapsherstellerbussen spielen. Weißt du, also so. Mhm. Und dahin wieder zurückzukommen, sich zu überlegen, Moment, eigentlich hatten wir als Menschheit uns das ausgedacht aus der sehr richtigen Erkenntnis, dass es tatsächlich nicht geht. Und dass wir irgendwie komischerweise auch regelmäßig dran draufgehen und dass die Musikindustrie quasi ihre Kinder frisst. So, ne? Ja. Und daraus kam der Gedanke, man muss es anders machen. Und dahin zurückzugehen und sich zu überlegen, Moment, leider ist es wahrscheinlich grundsätzlicher. Mhm. Ne? Also leider ist es wahrscheinlich so, dass künstlerische Beweggründe und Motivationen und Inspirationen und auch einfach Künstlerseele nicht toll zusammenpasst, überraschenderweise, mit Kommerz.
Ja, ich bin irgendwann für irgendeinen Podcast auch mal gefragt worden, ob ich das mal kurz in einer Minute zusammenfassen kann, was denn das Problem ist mit Kunst und Kommerz, warum sich das reibt. Ich habe es mal lange gesagt und hab dann versucht, darüber nachzudenken. Und ich glaube wirklich, ein Grundproblem an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass dieses, also irgendwie Kunst oder das, was wir so machen, immer mit einem großen Wagnis zu tun hat. Also man lässt sich immer auf was ein, wo man nicht genau weiß, was da passiert. Und man muss da ein bisschen so drauf vertrauen, dass irgendwas rauskommt.
Und du meinst jetzt nämlich nicht das finanzielle Risiko, sondern du meinst eben das emotionale Risiko.
Ich meine das emotionale, genau.
Ja,
und ich glaube, dass das sich diametral gegenübersteht gegen der kapitalistischen Logik, dass die Dinge total planbar und total reproduzierbar sein müssen. Ich glaube, das ist.
Ich habe schon wieder das Gefühl, ich muss heulen, weil du immer so dran bist am. Ja, ich möchte auch nicht mehr planbar sein.
Ja, und ich glaube, da liegt so ein, unter anderem dieser Grundschmerz in diesem ganzen Dilemma, in dem wir drin stecken. Und
das ist es, der Mechanismus an sich ist dem völlig entgegengestellt, was man macht. Und das muss man einfach anerkennen. Und es kann, glaube ich, je nachdem, wie man ausgerichtet ist, ein paar Jahre gut gehen. Ne? Also mir hat es die ersten Jahre total Spaß gemacht.
Ja.
Aber auch, weil es irgendwie alles nicht so ernst war und der Spaß halt einfach überwogen hat, hat total Spaß gemacht. Aber du merkst ja auch die Zwänge erst in dem Moment, wo du dich ihnen widersetzen möchtest. Also das ist ja das Wesen von quasi einem Glass-Ceiling. Dass du halt dran stößt, wenn du dran stößt. Und solange du irgendwie jung und motiviert und voll am Start bist und keine Kinder hast und auf alles Bock hast und erstmal irgendwie alles mitmachst, oder ich meine, wir haben viele Sachen nicht mitgemacht mit den Helden, aber irgendwie genug mitmachst, dass alle dich lieb haben und erfolgreich genug bist, dass alle dich lieb haben, dann merkt man das nämlich nicht, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Weißt du? Das merkt man erst in dem Moment, wo man denkt, jetzt kann ich nicht planbar sein. Ich möchte jetzt nicht planbar sein. Und ob das inhaltlich ist, ich möchte über andere Sachen singen oder ich möchte gar nicht mehr singen. Ich möchte Tanztheater machen. Ich möchte freaky 12-Minuten-Videos machen. Oder ich möchte einfach nicht mehr so oft veröffentlichen.
Und dann fängt es an zu knirschen.
Und dann knirscht es. Aber ja. Wie halt sofort, ne? Dann knirscht es eben sofort mit einer Gewalt, die dich wirklich zerstören kann. Und darüber nachzudenken, wie, weil das bleibt ja aber bestehen, dass KünstlerInnen schon auch bitte eben nicht im Armenhaus verhungern sollen und an Syphilis verrecken wie früher so, ne? Und ich weiß nicht, das finde ich auch interessant, wie du das siehst, weil das kommt ja dann immer wieder dazu, dass man möchte ja aber auch nicht dieses alte Klischee verstärken, dass man denkt, ach, das gehört doch zum Künstlersein dazu, dass man arm ist und krank wird und stirbt. Also so, dass man denkt, die sollen auch gar kein Geld verdienen wollen. Ja,
diese Romantisierung von auch den psychischen Problemen, die mit einhergehen, ne? Also keine Ahnung, von Van Gogh bis Kurt Cobain.
Ja.
So, dass das auch so eine Sache, wo ich viel drüber nachgedacht habe im letzten Jahr, die mich teilweise auch echt richtig wütend gemacht hat. Mhm. Wo ich weiß nicht, ich erinnere mich noch dran, dass wir, weißt du noch, als wir das letzte Mal zusammen spazieren gegangen sind, im Café saßen, wo du irgendwann gefragt hast, aber Hannes, würdest du dann jetzt sagen, dass das einfach im Grunde alles scheiße ist? Und ich meine dann, ja, im Moment schon.
Ich möchte hier für die HörerInnen unterstreichen, dass bei allem, was wir so rohrspatzen, wenn wir zusammen sind, das immer total Spaß macht.
Ja,
total. Also zum Beispiel, ich gehe nie aus einem Gespräch mit Hannes raus und fühle mich schlechter als vorher.
Und ich muss an der Stelle auch einwerfen, dass es inzwischen ich das auch nicht mehr so sagen würde, wie ich es damals gesagt hatte. Also, da hast du mich irgendwie am tiefsten Punkt auch irgendwie abgegrast. Aber was ich so schön fand, ich fand wirklich den Moment schön, weil du mich diese Frage gestellt hast, aber nicht mit so einem Entsetzen, sondern dass du einfach komplett meine Antwort in dem Moment komplett nachvollzogen hast und mich einfach, ich habe mich so verstanden gefühlt damit und hatte nicht das Gefühl, mich irgendwie so erklären zu müssen, wie ich denn zu so einer krassen Aussage kann, dass sowas irgendwie sowas ja auch so oft so unstreitbar Wunderbares und Schönes eben dann irgendwie so radikal in Frage gestellt wird. Ja,
das, genau. Und das finde ich nämlich total schön, dass wir das heute besprechen können, weil ich, genau, also wir hatten eben diese Folge über die mentale Gesundheit und da dachte ich dann, da ging es nämlich auch ein bisschen darum, würde man diesen quasi Berufsweg einer 20-jährigen Person, die einen fragt, empfehlen und so, ne? Und da kamen wir an wirklich schwierige Fragen. Und es gibt eben auch Zahlen, die das einfach belegen, dass wir ein höheres Risiko für wirklich ernsthafte psychische Schwierigkeiten haben und so, ne? Und ganz am Ende, ich hoffe, die Leute hören diesen Podcast bis ganz zum Ende, sind wir irgendwie in Richtung, ob man das eigentlich so hinnehmen muss, gekommen.
Ja.
Ne, also ob das überhaupt so sein muss. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen jetzt unsere Aufgabe, weil ganz am Schluss bin ich dazu gekommen, Moment, ich würde eigentlich der 20-jährigen Person sagen, Musik machen unbedingt.
Ja.
Weißt du? Aber alles in Frage stellen, wie man das machen muss und was automatisch damit verbunden ist, unbedingt.
Ja. Das ist total witzig, weil ich vor kurzem genau in dieser Situation war, dass eine junge, eine junge 20-jährige Musikerin irgendwie mich irgendwie gefragt hat. Ich habe irgendwie zusätzlich auf irgendeinem Kongress die kennengelernt, wo es irgendwie um Klimaschutz und politische Themen ging. Und dann hat sie mich das eben am Rande kurz gefragt, weil sie halt wusste, was so mein Hintergrund ist. Und ich war eben genau vor dieser Frage, oh, wie kann ich jetzt mit dieser jungen Frau reden, ohne ihr diese quasi sozusagen das madig zu machen, sozusagen den Weg, den ich ja auch durchgegangen ist und die Situation mit Anfang 20 Bock haben rauszugehen und zu spielen und Musik zu haben, damit irgendwie auch irgendwie Erfolg zu haben. Das ist ja auch eine total schöne Triebfeder und hat ganz viel Gutes dabei. Also ich kann es total nachvollziehen. Und es ist total schwierig sozusagen, weil das aber einfach in unserer Welt so sehr verwoben scheint. Also weißt du, dieses einfach Musik machen. Also ich kenne sehr wenige Menschen, die einfach Musik machen und nicht irgendwo anfangen, sich in irgendwelche Strukturen und Plattformen wie Spotify und Social Media reinzubegeben. Also ich weiß nicht, ich frage mich gerade sozusagen, wo diese Nische ist, in der das dann eigentlich stattfinden kann.
Ja. Also Wenigstens wird ja immer mehr darüber geredet, so, ne? Ich will mal zwei Zwischenlösungen dir unterbreiten, auf die ich mit Anne, also mit Anne Löhr, mit der Therapeutin gekommen bin. Also die ist eben spezialisiert darauf, ne? Und coacht auch Leute und so. Und wir haben so zwei Zwischenlösungen formuliert, mit denen ich aber nicht so glücklich bin. Mhm. Und die eine, oder die habe ich formuliert, ehrlich gesagt, war, dass ich inzwischen manchmal denke, dass eben diese, sagen wir mal, Original Indie Bands, also die richtigen Punks, so, ne? Die eben nicht die Einstellung hatten, dass es ein Leben lang tragen muss. Mhm. Dass die, wenn sie sich nicht trotzdem irgendwie mit Drogen kaputt gemacht haben, eigentlich die eine Einstellung hatten, die zum Beispiel ganz gut funktionieren kann. Also dass eine Einstellung sein kann, dass man von Anfang an da reingeht, wenn man jetzt zum Beispiel eben Jupiter Flynn ist, also diese junge Künstlerin, die Pola produziert, und sagen kann, wenn ich diesem Mädchen, die wirklich unheimlich schlau ist, und toll und so, ne, und wahnsinnig begabt, jetzt irgendwie vermitteln könnte, dass es ganz toll ist zu machen, wenn man im Hinterkopf hat, dass man es vielleicht nicht für immer machen muss. Und dann habe ich aber an mich gedacht, in dem Alter, und ich hätte sofort gedacht, geh mir vom Leib mit der konservativen Scheiße und mit der überhaupt vernünftigen Scheiße und so, ne. Also ich hätte das überhaupt nicht hören wollen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, und irgendwie ist das ja eben auch nicht die Lösung, dass man sagt, ach, das ist halt ein Lifestyle, der ist halt nicht quasi nachhaltig lebbar, aber solange man weiß, dass man das nur 4 Jahre machen will, ist es irgendwie okay. Es wäre ja auch schade. Aber das ist sozusagen eine Haltung, die funktioniert. Also wenn man jetzt eine Band ist und von Anfang an wüsste, wir nehmen das den Spaß voll mit, wir nehmen es nicht besonders ernst und ab Mitte 20 machen wir was anderes, dann würden vielleicht viele von den Problemen nicht auftreten, die dann irgendwann auftreten.
Das ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall mit dieser Zeitebene. Was ich vielleicht mit reingeben würde in das, wie du es am Anfang gesagt hast, ja, mach das alles total geil, aber hinterfrage diese ganzen Strukturen, in die du dich hineinbegebst. Und ich würde vielleicht mit hineingeben, weil das ist was ich jetzt sehr spät mit Mitte 30 angefangen habe. Mach diesen Kram, aber hinterfrage ein bisschen auch dich selbst, warum du als Person eigentlich da Bock drauf hast und diese Bedürftigkeit in dir drin ist. Dinge nach außen zu kommunizieren und dich anscheinend auch irgendwie auf Bühnen zu stellen und irgendwie gesehen zu werden.
Aber das ist halt riskant, also weil ich habe zum Beispiel dann manchmal das Gefühl, wenn ich das jetzt noch mehr auflöse, dann ist es quasi, kommt es einer Berufsunfähigkeit gleich, weil hört man dann auf, das zu machen? Weißt du, also es ist ja auch ein bisschen heikel.
Aber das ist genau die Frage, vor der ich gestanden habe. Mit dem höre ich jetzt auf, das zu machen. Und auch noch so ein bisschen, auch das ist, kann ich das... Okay, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen richtig deep einsteigen, aber das ist ja...
Oder warte, lass uns das ganz kurz aufheben. Ich will nämlich nur noch den anderen Lösungsvorschlag von Anne nur noch kurz mit einwerfen, bevor wir sozusagen auf die Wahrheitsebene gehen. Sorry. Ich glaube, der andere Lösungsvorschlag...
Guter Name für einen Podcast, die Wahrheitsebene.
Die Wahrheitsebene. Der andere Vorschlag war halt, dass man das einfach alles so löst. Sagen wir jetzt mal auf einem einfach... ja, eben der finanziellen Ebene und der Sicherheitsebene, dass man bessere Lösungen findet, wie man eben KünstlerInnen von diesem finanziellen Druck befreit, weil wir natürlich auch festgestellt haben in dem Gespräch, und das finde ich jetzt auch sehr wahr, dass die Probleme natürlich da auftauchen, wo man Sachen über den Durst machen muss. Also zum Beispiel Touren ist super, Touren müssen ist überhaupt nicht super.
Ja.
Und so, ne? Und wenn man das schaffen würde, diese finanzielle Verknüpfung und den finanziellen Druck in irgendeiner Form aufzufangen, sodass das Leben von MusikerInnen wirklich, sagen wir mal, weil das hat sie nämlich gesagt, dass ein großer Teil der mentalen Probleme, also der psychischen Krankheiten auch, die entstehen, tatsächlich halt mit finanzieller und generell Unsicherheit zu tun hat. Ja. Und selbst wenn man ganz berühmt ist, hat man die Unsicherheit, ob man es bleibt. Und also es ist immer geprägt von so einer Abhängigkeit und eben Bedürftigkeit und großen, großen Verunsicherungen. Ja, und wenn man die ein bisschen abpuffern könnte, also das war der andere Plan sozusagen, ne? Ob man es strukturell, und ich bin dann noch weitergegangen, habe in Richtung Grundeinkommen gedacht. Ja. Und das habe ich dann ein bisschen abgebrochen, weil ich da niemanden mit reinziehen möchte, der... Mhm. das vielleicht gar nicht teilt oder so. Ja. Ne? Aber das war dann so mein Gedanke, dass ich dachte, ach, guck mal, da kommen wir wieder zum Grundeinkommen.
Ja, das kann ich verstehen. Also es ist, ich glaube, ja, über diese finanzielle Sache haben wir jetzt eigentlich auch überhaupt nicht gesprochen, dass man genau dass auch dieser Druck im Nacken ist, auch für seinen eigenen Lebensunterhalt, den Kram, ne? Die Brötchen zusammenzukriegen. Und selbst dann, wenn man selbst eigentlich genug Brötchen schon verdient, dass dann sehr schnell, und das ist, glaube ich, wo du sehr viel bessere und krassere Erfahrungen gemacht hast als ich, ein Team sich um einen rum ein Rudel sozusagen, ein Rumschart, was sozusagen von den eigenen Ideen und Hirngespinsten mit existiert und wenn eben auch man sozusagen droht, wenn man dann nicht mehr so funktioniert, dass man die ganzen Leute nicht mehr weiter mit durchfüttern kann, wie Band und sonst irgendwas. Durchfüttern hört sich so negativ an.
Es gibt auf jeden Fall dann eine neue Abhängigkeit, die nicht mehr nur dich selbst betrifft. Ja,
und dann das entsteht dann eben auch so ein Druck und so ein Verantwortungsgefühl in Bezug auf die, ist diese eigene Kunst jetzt gut oder gefährlich genug, um, ja, glaube ich, ist vielleicht ganz wichtig, das einmal irgendwie auch kurz erwähnt zu haben, genau. Dass das einfach auch ja, finanzielle Realitäten geht, die einem dann irgendwie auch zwischendurch mal bei allem schön geistigen drüber nachdenken, einfach komplett in die Quere grätschen.
Und dass es halt wieder so ist, dass zum Beispiel, wenn man dann drüber nachdenkt, ist es eigentlich besser, einen Brotjob zu haben, um diese Abhängigkeit von der Kunst zu trennen. Mhm. Was ich teilweise gar nicht so eine schlechte Idee finde. Aber dann kommt man wieder zu, also das hätte ich früher auch weit von mir gewiesen. Und inzwischen würde ich immer sagen, weiß ich nicht, eigentlich ganz schlau. Also solange man guckt, dass es was ist, was einen psychisch eher nähert und was so eine was Einfaches hat. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Das Problem ist aber, eine ernst gemeinte Kunst braucht halt dann doch wahnsinnig viel Energie.
Ja.
Und
wie ich finde, zwischendurch auch viel Leerlauf.
Ja, und Hingabe. Und irgendwie was zu haben, was einen zu sehr bindet, ist dann doch auch wieder total schwierig. Ja. Das heißt, man kommt dann doch wieder in die Situation, dass man, auch wenn man gar keine Fantasien hat von, muss damit ganz reich werden und so. Also, dass man halt trotzdem dahin kommt, dass man denkt, okay, aber wenn ich das jetzt immer machen will und irgendwas essen möchte, dann muss ich halt Geld damit verdienen. Und dann, zack, ist man irgendwie Berufsmusiker. Genau, und dann ist es ein Beruf und dann ist man wieder da, wovon du gerade gesprochen hast, in deiner 1-Minuten-Erklärung. Dann ist man wieder da, dass man sich eben in diese Planbarkeiten und Verlässlichkeiten und irgendwie auch so Gleichförmigkeiten, Berechenbarkeiten reinbegibt.
Und ich glaube, es ist auch eine Sache, wo man mit im jungen Alter natürlich auch irgendwie mehr abfangen kann, weil ich glaube, sehr viele KünstlerInnen erledigen das erstmal, mich eingeschlossen, indem sie sich zum Beispiel irgendwie Anfang des Monats einen großen Sack Reis kaufen, von dem sie dann einfach den Monat lang sich ernähren oder wie in meinem Fall einfach sehr lange Zeit sehr, sehr viel Cornflakes essen. Und
Da wollte ich nämlich noch kurz was dazu sagen, dass das halt schade ist an der Vision, wo man irgendwie denkt, dann ist das halt was, was man nur 4 Jahre machen kann und selber schuld, wenn du denkst, dass es ein Leben sein kann. Das wäre sehr schade um die ganzen KünstlerInnen, die ihre tollsten Sachen irgendwie erst nach 10 Jahren machen. Und ich meine,
oder
das ist doch
in den
40ern
oder 50ern noch irgendwie.
Wir wollen nicht, dass das nur ein Beruf für junge Leute ist. Mhm. Aber manchmal kommt man eben zu dem Schritt, ne? Man kommt manchmal zu dem Schluss, dass man denkt, it's a young person's game. Mhm. Aber eben, das wollen wir doch irgendwie auch nicht. Also wir wollen doch bitte, dass man da irgendwie ein Leben draus machen kann.
Wäre wünschenswert.
Wäre doch schön.
Wenn man möchte, dass das,
Also wenn man, dass man kann. Man muss sich ja nicht dran festhalten, aber dass man kann.
Total. Und was mir jetzt neulich passiert ist, was mir total zu denken gegeben hat, muss ich mal kurz erzählen, eine Geschichte. Und ich habe jetzt ja im Frühjahr das erste Mal seit Jahren mich wieder irgendwie auf eine Bühne gestellt und gespielt. Und das war, bin fast in Tränen ausgebrochen, weil es natürlich sehr emotional war. Eben aber auf die gute Art und Weise, weil ich eben auch irgendwie festgestellt habe, dass, ich mag das noch und ich irgendwie kann das noch und es ist schön. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren und man erzählt seine, keine Ahnung, bescheuerten Witze zwischendurch und spielt dann ein tieftrauriges Lied und die Leute haben irgendwie eine gute Zeit und es ist alles ganz nah und es war einfach super schön. Ich habe mich danach mit einem Bekannten von mir, der irgendwie auch Autor ist, irgendwie unterhalten und auch über unsere Berufe und ich habe eben auch so diese Frage in den Raum gestellt, dass ich mich beschäftigt, ob das immer so eine gute Dynamik ist, dass ich das Gefühl habe, mich aus so einer Bedürftigkeit heraus so zu exponieren die ganze Zeit, aus so einer Bedürftigkeit in der Verbindung zu gehen. Und dann hat er mir erzählt, dass er mit seinem Sohn auf einem von meinen Konzerten war. Und ich habe eine Tour gespielt, wo ich so einen Klappstuhl neben mir auf die Bühne gestellt habe. Und es konnte sich zu jedem Zeitpunkt einfach irgendwie jeder, der oder die wollte, einfach zu mir auf die Bühne setzen und irgendwie mitsingen oder was erzählen.
Auch
oder
schon übrigens ein genialer Hack, den du früh dir ausgedacht hast, ne?
Um das aufzubrechen. Und es war total schön, also für mich total besonders. Aber dann hat er mir erzählt, er war mit seinem Sohn auf diesem Konzert, der ist irgendwie Anfang 20 und muss man, glaube ich, auch dazu sagen, der ist Psychotiker. Mhm. so kurz zu erklären, was das bedeutet. Das ist ja dieses Ding, dass manchmal so Realität und vielleicht Fiktion so miteinander so ein bisschen verschwimmen. Aber es ist vor allem auch eine Sache, die mit einer extrem großen Sensibilität irgendwie auch zu tun hat. Also das ist ja auch bei irgendwie den nordischen Völkern, waren das dann halt irgendwelche Schamanen oder sonst irgendwas, die offensichtlich irgendwelche Sachen gesehen haben, die andere Leute nicht gesehen haben, an denen aber auch irgendwie auf eine Art was dran war. Und jedenfalls, der kommt irgendwie auch ohne Medikamente klar und macht das irgendwie mit Meditieren. Funktioniert das und so? Und der hat wohl gesagt zu seinem Vater nach dem Konzert, dass er sich das teilweise total schwer anschauen konnte, weil er mich als komplett durchlässig wahrgenommen hat und das Gefühl hatte, dass irgendwie alle Menschen im Raum in mich hineingreifen und ich gar nicht, er das Gefühl hat, dass ich gar nicht die, die Fähigkeit habe, mich in irgendeiner Form dagegen zu wehren.
Oh Gott, ich krieg schon wieder.
Und ich muss leider sagen, dass er dass er dann ganz schön einen Punkt getroffen hat. Und dass er dann, glaube ich, echt Dinge in dem Moment wahrgenommen hat, die mir selbst in dem Moment noch gar nicht so bewusst waren.
Ja. Ah, das ist ja wirklich total interessant, weil ich meine, mir haben auch immer Leute gesagt, irgendwie, du musst dir einen besseren Regenmantel anlegen. Also so, ne, so, das ist ja was man dann total oft hört, wenn man sehr durchlässig ist. Genau, das trifft es ja eigentlich ganz gut. Und tatsächlich kommt man da wieder zu einem Konflikt, was so dieses Auftreten angeht, weil einerseits ist das eine Fähigkeit, die du brauchst als Performer. Also erstmal brauchst du das natürlich als jemand, der in irgendeiner Form Kunst macht. Die Durchlässigkeit. Es würde ja jetzt noch nicht mal bedeuten, dass du dafür geeignet bist, auf irgendeiner Bühne zu stehen. Das kommt ja auch noch dazu, dass das gar nicht immer zusammenkommt, diese Begabungen so. Ne? Aber auch auf der Bühne finde ich das eigentlich total wichtig, weil ich das oft so empfunden habe, dass eigentlich die Magie von Konzerten ja darin besteht, dass man eben in Schwingungen geht und dass man gar nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Oder dann habe ich die als am besten empfunden, ne? Dass es so ein eigentlich kollektives Ereignis ist und man ist so ein bisschen vielleicht die Zeremonienmeisterin oder so, ne? Aber eigentlich machen wir das alle so. Das ist ja das Optimal. Also für mich ist es der optimale Zustand, dass es eben nicht so um mich geht. Aber das Problem ist gleichzeitig, bist du wahnsinnig exponiert.
Absolut.
Und diese ganzen Bedürftigkeiten von anderen Leuten projizieren sich auf dich. Und eigentlich ist es keine besonders gute Idee, sich nicht abgrenzen zu können. Und dann, was weiß ich, und jetzt mal in meinem Fall mit Wir sind Helden, hast du halt super kuschelige Konzerte, aber dann stehst du auf einem Festival und Leute haben vorher gedroht, dich mit Zeug zu bewerfen, weil du für Limp Bizkit eingesprungen bist.
Ja.
Weißt du? Und haben im Internet angekündigt, dass sie dich von der Bühne prügeln wollen quasi. So, ne? Oder, keine Ahnung, es reicht auch, dass du im Skigebiet in Österreich auf dem Festival spielst und alle sind besoffen.
Ja.
Und stehen irgendwie in Skischuhen vor und mit so Winkehänden vor der Bühne. Weißt du, also so, und das ist dann halt die Realität, sobald du zumindest einen Beruf draus machst, ist das halt diese Live-Situation nicht der geschützte Rahmen ist, den das nämlich eigentlich bräuchte, zumindest nicht ab dem Moment, wo du eben berechenbar, planbar, wiederholbar irgendwie dein Zeug abdrücken sollst.
Ja.
So, ne?
Also ich bin komplett bei dir, dass es einfach eine total ambivalente Situation ist, weil es auf der einen Seite total, weil ich mag das ja auch bei anderen Künstlerinnen und Künstlern, wenn man sieht, dass die einfach offen sind und da einfach irgendwie brennen und man das ihnen total abnimmt, was sie gerade was macht, einfach was mit einem. Und das ist ja, glaube ich, auch in unserem Fall ist einfach diese Offenheit, Transparenz, Verletzlichkeit auch der Grund, warum Menschen sich das gerne anhören, ne, und sich das gerne anschauen, weil ich glaube, da auch in unserer Gesellschaft einfach auch so eine große Bedürftigkeit da ist, ne, ist gerade so eine, auch nach so einer Emotionalität einfach, weil das einfach so dermaßen verkorkst und verschraubt ist, dass es halt diese Leute Sehnsucht nach diesen Räumen haben, wo das dann irgendwie erlaubt ist und da sein darf. Aber ich finde, was man halt eben auch sehen muss, es trifft dann eben auch auf, und ich glaube, dass das eben vielen so geht, auf Menschen, die aufgrund diesem Bedürfnis auch irgendwie nach Bindung und Verbindung auch eine totale Angst haben vor einer Abweisung.
Ja.
Weißt du?
Genau.
Und
einfach sehr abhängig sind
von dem Zuspruch und sich dann auch für alle verantwortlich fühlen.
Mhm.
Ne? Und für die Emotionen von den ganzen Menschen, die dann eben vor der Bühne stehen, auch schnell verantwortlich zu fühlen und dann eine totale Angst zu haben, Leute irgendwie zu enttäuschen oder verletzen können. Und da weiß ich ja, dass es ja auch ein großes Thema ist für dich, ne?
Ja.
Dass es dieses verantwortlich sein. Und das ist, glaube ich, das ist echt super sensibler Raum, wo man irgendwie so den Zwischenground finden muss, wo man nicht nicht kippt zwischen dieser Offenheit und aber auch die Grenzen ziehen, weil man weiß, dass man sich sonst so sehr reinziehen lässt in diese Verantwortlichkeit. Ich meine, du kennst das ja, wie das ist, wenn man bestimmt, man kriegt ja viele Nachrichten und E-Mails, die einfach ganz oft wahnsinnig rührend sind von irgendwelchen Menschen, die sagen, dass man sie irgendwie durch ihre schweren Depressionen sie geholfen hat. Aber es hat auch immer so ein Ding. Also mir hat neulich zum Beispiel auch irgendjemand geschrieben, und zwar auch wieder was mich total gerührt hat. Er hat jetzt irgendwie eine harte Diagnose, er hat nur noch ein Jahr zu leben und er hätte mich gerne mal irgendwie vorher kennengelernt. Und es ist total bewegend, dass er da so an mich denkt und dass ich sowas in ihm auslöse. Was natürlich aber auch diese Projektionsfläche, die man da ganz offensichtlich... man kann das doch gar nicht als echter Mensch irgendwie abliefern oder sein, ne? Was da sozusagen in einen rein projiziert wird in diesem Moment. Und es gibt natürlich ja auch in diesen Massen im Publikum super viele Menschen, die da irgendwie vielleicht auch da irgendwie das auch reflektieren und da irgendwie gut mit umgehen. Aber sozusagen diese Unsicherheit, die man dann in seinen Beruf mit rumträgt, bezieht sich ja dann auf die 3 oder 4, die einem dann ans Bein kacken oder wo es dann eben nicht funktioniert. Und die reichen dann aber, um es quasi einem komplett sozusagen
alles abzudrehen.
Den Magen umzudrehen für alle anderen auch mit. Und ich habe das Gefühl, es entsteht da irgendwie einfach so ein Sog. Weißt du, ich musste dran denken, ich habe so eine Situation auch gehabt, die ist, glaube ich, ganz schön veranschaulicht und verbildlicht auch. Und zwar war ich auf einem National-Konzert in Hamburg, im Stadtpark.
Schön.
Und Matt Berning ist dann irgendwann, der macht das irgendwie öfters, dass er dann einfach so sein Mikrofon nimmt, auch sein Kabelmikrofon und damit einfach in die Menge reinläuft. So, und das war in dem Moment so, weil die Bühne auch so weit unten war und dann hat er immer so 3 Stagehands gehabt, die dann immer so die Kabel für ihn nachgerollt haben und immer so Leine gegeben haben, wenn er noch ein Stück weiter reinlaufen wollte. Und das war so eine skurrile Situation, weil halt überall, wo er war, hat man so richtig diese Gravitation gesehen, die von ihm ausging, wie dann so Leute quasi, und er hat dann irgendwann, ich stand relativ hinten am Mischpult, weil wir Profis wissen natürlich, am Mischpult ist der Sound am besten.
Ja, genau. Kleiner Hinweis, aber ab jetzt werden alle unsere Konzerte total unwuchtig, weil alle irgendwie...
Irgendwann ist er dann quasi den kompletten Weg durchgelaufen, bis dahin, wo wir standen. Und ich bin so richtig nach vorne, also mit nach vorne geschmissen worden zu ihm hin, weil alle halt irgendwie so an ihn ran wollten und hat sich dann irgendwie 3 Meter vor mir auf den Boden gesetzt und ich wurde richtig so zu ihm hingepresst. Und ich glaube, das tut so diese...
Wie eine Welle. Also
diesen Sog, der dann einfach da entsteht, den man halt eben auch auf so einer emotionalen Ebene dann wahrnimmt. Das tut es, glaube ich, ganz gut darstellen. Und
das ist ein wirklich gutes Bild dafür, dass auf so Konzerten energetisch unheimlich ungewöhnliche Sachen einfach passieren. Ja. So, ne? Und das habe ich immer so wahrgenommen. Also ob das jetzt eben ist, dass du jetzt, wenn du aus der Vogelperspektive drüber wärst, dann solche Pattern im Publikum erkennen könntest. Oder ich habe neulich dann zum Beispiel noch gelesen, in einem anderen Buch, auch übers Touren, dass Studien gemacht wurden, dass sich die Hirnströme synchronisieren und die Herzrate synchronisiert. Erstens von Musikern, die miteinander spielen, aber eben auch zwischen Musikern und Publikum. Also, ne, dass im Laufe eines Konzertes man sich tatsächlich sozusagen einschwingt.
Das ist ja
aufeinander.
Rührend.
Es macht
total Sinn. Also das, wovon du sprichst, ich kenne das natürlich auch, ne?
Ja, das ist rührend und wunderschön, aber es zeigt halt auch wieder diese Bedingtheit und Abhängigkeit, weil im Prinzip dann bist du so offen und so eingeschwungen und dann ist da irgendwie aber jemand, der feindselig wäre oder was wirft oder so, ne? Also, oder
und natürlich
oder die Bedingung ist einfach schlecht, irgendwas ist all an dem Tag oder so. Also du bist ja auch genauso offen für schwierige Schwingungen.
Ja.
Ne? Also so.
Und natürlich, in der, dass du natürlich, wenn sich diese gemeinsame Schwingung herausbildet, dass man natürlich als der Hansel oder die Hanselin, die da auf der Bühne steht, immer in so einer Sondersituation steckt.
Ja,
also man ist dann einfach immer ein Stück weit einfach die Projektionsfläche und irgendwie so die mitschwingende Welle, die Verantwortung.
Du machst einfach halt die Welle
für
auch
das,
noch?
Für das, was jetzt passiert. Und
du kannst dich halt auch nie komplett reinfallen lassen. Ne? Also ich weiß noch, dass ich auf meiner letzten Tour, auch weil ich meine Band so toll fand selber, so, ne, ich war einfach so in die Musik verliebt. Ich fand das ganz toll. Mich hat das im Prinzip gestört, dass ich mich da nicht ganz reinfallen lassen kann. Mhm. Also, dass ich im Fahrersitz bleiben muss.
So ein bisschen Kontrolle einfach auch immer noch sozusagen bewahren.
Ja, und dass ich irgendwie auch diese, also ich bin ja ein bisschen wie, also so ein, wie nennt man das, Conductor zwischen Publikum und Band.
Dirigentin.
Die Dirigentin also, dazwischen, aber auch im technischen Sinne, also ein Trafo, weißt du? Also ich bin quasi der Trafo zwischen Publikum und Band und so, ne? Und dadurch bleibst du halt in so einer Spannung, dass du die Kontrolle nicht ganz aufgeben kannst. Mhm. Und ich will zwei Sachen rückfragen. Mhm. Oder einfach weiter drüber nachdenken mit dir, ne? Also mit dieser Durchlässigkeit und auch der Bedürftigkeit, die man mitbringt. Mhm. Offensichtlich, sagen wir mal, in den allermeisten Fällen, wenn man sich irgendwie den Künsten zuwendet, ja? Weil ich da auch so viel drüber nachdenke, weil ich mich natürlich auch viel damit beschäftige, welche ungesunden Anteile in mir diesen Beruf ungesund machen. Mhm. Und dann kommt man immer wieder an den Punkt, wo man denkt, aber Moment, wenn die nicht ungesund wären, würde ich es überhaupt machen? Und gleichzeitig halt denke, ich habe mich immer dagegen verwahrt, und das kommt ja in meinem Buch an irgendeiner Stelle sogar vor, wenn Leute so quasi auf mich zugetreten sind mit dieser Haltung, ja, Musiker machen das ja im Prinzip, oder vor allem Popstars, also vor allem, wenn halt irgendwie Fame reinkommt, aus irgendeinem Defekt heraus. Also es kann ja auch so ein ganz negatives Bild sein, dass man so denkt, na, du hast es aber nötig, so, ne? Brauchst du aber ganz schön viel Aufmerksamkeit.
Ich erinnere mich an die Stelle in deinem Buch und ich finde, du hast auch eine fantastische Antwort drauf geschrieben, die du jetzt wahrscheinlich sagen wirst.
Kann ich, ja. Also meine Antwort war einfach, ob man halt einen Steuerberater oder einen Bankangestellten auf einer Party genauso frank und frei fragen würde, ob er ein bisschen wenig Sicherheit abgekriegt hat als Kind.
Das ist aber ein hohes Kontrollbedürfnis. Wo kommt das denn her? Ja, total.
Du brauchst ganz schön viel Sicherheit,
kannst
ne?
Du auf also diese psychischen Triebfedern kannst du auf unsere Leistungsgesellschaft, vor allem auch auf jegliche Berufsgruppen,
kannst du
übertragen einfach. Total.
Total. Und dann ist aber natürlich, dass wenn man, sagen wir mal, aus diesem Defensivmodus rausgeht und irgendwie seinen Berufsstand zu verteidigen aufgibt, sagen wir mal, ne, dass es natürlich stimmt. Und dass natürlich der Defekt, den wir mitbringen, ganz abgesehen davon, dass alle Leute irgendwelche Defekte in alles einbringen, was sie machen, unserer einfach tatsächlich oft darin endet, dass es für uns nicht besonders gesund ist. Ja. Also, dass der Beruf, in den es uns zieht, also ich habe jetzt fast wie so ein Schaubild im Kopf, ich versuche das mal darzulegen, so, ne? Aber der Beruf, in den es uns zieht, der aus einer bestimmten Gleichzeitigkeit von einer Begabung, weil die ist ja auch noch da.
Natürlich. Also das
und einem Bedürfnis, einer übergroßen Bedürftigkeit entsteht, sagen wir mal, ja? Mhm. Das zieht uns in den Beruf und der Beruf dann wieder hat aber auch diese zwei Seiten, dass es nämlich was ist, was anderen Leuten unheimlich viel schenkt und schenken kann und für ihre Psyche ganz super hilfreich sein kann.
Ja.
Das heißt, du machst eigentlich, und das möchte ich einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, man macht einen wichtigen Beruf, der für die Menschheit wichtig ist. Ja. So. Aber offensichtlich ist er hochgradig risikobehaftet für unsere eigene Gesundheit. Mhm. Und ich komme dann immer wieder an einen Punkt, wo ich überhaupt nicht zu einer Lösung komme, wo ich denke, okay, ich meine, ich bin jetzt eben auch 46 so, ne? Aber dass ich denke, auf den Bedürftigkeitsteil habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Ich möchte mir das angucken und ich möchte das weitestgehend auflösen und ich hoffe, zu einer größeren persönlichen Freiheit zu kommen, ne? Indem ich meine Bedürftigkeit zumindest irgendwie durchschaue und anfange aufzulösen. Und das hat ja dann, ist auch was man in Meditation üben kann und so, ne? Also es beschäftigt mich. Und ich dann aber wieder denke, und ich glaube, da wird's jetzt nämlich für uns spannend, was bleibt denn dann übrig? Und kann man das dann trotzdem machen? Und wie kann man es dann machen?
Also ich finde, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dieses, ich habe keine Lust mehr auf diese Bedürftigkeit, ob ich das so mitgehen würde, weil es ja auch, ich meine, das sind ja Dinge, die man mit sich rumträgt, wo ich auch, glaube ich, von ausgehe, dass man die in seinen Lebzeiten wahrscheinlich auch nicht mehr wegbekommt. Man geht vielleicht nur anders mit irgendwie.
Ja, und sie sind ja auch so niedlich und sie sind auch so menschlich und sie verbinden uns ja wiederum auch mit den anderen, die auch bedürftig sind.
Ich stelle mir eher die Frage, weil ich glaube, ich würde übrigens alles, was du gesagt hast, ich würde dir 1:1 zustimmen. Also genau, weil eben offensichtlich bei dem so, wie es gerade so angelegt ist, kommen dann Leute wie Elliot Smith und Kurt Cobain bei raus, die dann halt irgendwann einfach tot in der Badewanne oder sonst wo liegen. Übrigens auch zwei Beispiele, die beide ADHS hatten, witzigerweise.
Ja, genau. Ganz kurze Fußnote, also es gibt ja diese ausführlichere Folge, wo man das dann auch nochmal nachhören kann. oft sozusagen die unerkannte Ursprungsdiagnose sind bei Leuten, die dann mit Angststörungen und Depressionen auffällig werden und eigentlich aber eine meistens unerkannte.
Sogenannte Komorbiditäten.
Ja, genau, ja. ADHS. Mal mindestens mit eingebracht haben.
Ja, also offensichtlich tut es vielen nicht gut. Und ich stelle mir die Frage, ob es gar nicht so unbedingt mit den Tätigkeiten zu tun hat, sondern auch einfach diese Rolle mit dieser seltsamen Überhöhung. Das auch, weißt du, auch in diesem Bedürfnis, ich möchte irgendwie mit unter Leute und irgendwie in der Verbindung sein, dass dadurch, dass man da immer in so einer abgetrennten Sonderrolle hat, ist, mit dem man die Verantwortung hat, dass sozusagen dieses Bedürfnis, das einen in diese Tätigkeit, Musik machen, sozusagen reingestoßen hat, überhaupt nicht befriedigt werden kann oder dem überhaupt, oder nur punktuell. Und wir vielleicht wahrscheinlich auch, und das ist das, glaube ich, was uns beide dann auch rührt an der Art und Weise, wie wir jetzt unsere Art Kunst zu machen angegangen sind, dass es dann ein bisschen besser funktioniert. Also ja, ich weiß nicht, wie ich für dich sprechen kann, aber das sind auch schon so Dinge wie, die Freundschaften irgendwie bei entstanden total. Jetzt auf einmal. Und
es ist super auch, gut fürs Herz. Es ist total, es funktioniert viel, viel besser. Bis auf den Punkt mit dem Live-Spielen, über den wir dann halt sprechen müssen.
Naja, und auch tatsächlich, ich muss sagen, der Punkt, mit dem sich immer verantwortlich fühlen, der natürlich auch krasser wird, wenn man das Gefühl hat, dass das Verhältnis ein näheres wird. Und ich merke das schon für mich, dass es was war, was mich auch in den letzten Jahren ganz schön unter Druck gesetzt hat.
Zum Beispiel der Druck, dass jemand sozusagen eine lebensbedrohliche Krankheit hat oder eine finale Diagnose hat und dann, also jetzt mal einfach nur als Beispiel, weil ich kenne das natürlich auch.
Das ist natürlich der Extremfall.
Das ist ein Extremfall, aber trotzdem ist es was, und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, das muss gar nicht oft passieren, dafür, dass du das mitdenkst. Mhm. Verstehst du? Und das ist ganz positiv. Also es kann zum Beispiel was sein, was einen unheimlich trägt, wenn zum Beispiel ein Konzert schwierig ist oder so, ne? Und man so, sagen wir mal, das Herz eigentlich sacken lassen möchte. Es ist mir oft so gegangen, dass ich dachte, warte mal, da steht bestimmt jetzt einer von diesen Menschen im Konzert, für denen das unheimlich wichtig ist, und ich lasse das jetzt nicht sacken so. Ja. Aber gleichzeitig eben auch, also addiert es sich zu diesem im Prinzip dann irgendwann unmenschlichen Verantwortungsgefühl.
Ja, diese amorphe Masse, also es ist ja nicht konkrete Verantwortung, die man, und ganz oft auch mit widersprüchlichen Dingen. Wenn ich jetzt Entscheidung A treffe, weiß ich, dass Mensch B enttäuscht sein wird. Und wenn ich Entscheidung B treffe, Entscheidung A diametral gegenübersteht, werde ich Mensch A enttäuschen, ganz sicher. Das sind ja oft auch Dilemmata, in der man dann irgendwie so auch drin steckt. Und wenn man dann bei allen Dingen halt auch nachfragt, ne, und das machen ja auch beide, dass wir sehr viel mehr irgendwie dann kommunizieren auch, ne, und auf irgendwie Kommentare eingehen und so weiter. Und ich versuche da so ein, und das ist, genau, es hat eben diese total wunderbare und erfüllende Seite, und ich versuche da gerade so dieses Zwischending, aber an den richtigen Stellen auch so diese persönlichen Grenzen
dann wieder zu ziehen,
einzuschieben. Und ich merke, ich würde mir schon eigentlich wünschen, das, was ich machen kann und machen zu können, ohne immer in einer Sonderrolle zu sein und vielleicht auf Augenhöhe sein zu können. Weil das ist ja wirklich auch so ein totaler Widerspruch in dieser kompletten Kunstgeschichte, dass es diese wahnsinnige Überhöhung gibt, ne, von Menschen, die in irgendeiner Form Kunst machen, dass die irgendwie was Besonderes sind oder irgendwelche Zugänge haben, die andere nicht haben, was natürlich ein Stück weit auch haben. Ja. Und auf der anderen Seite aber irgendwie in diesen total prekären Situationen sind, was das Wirtschaftliche betrifft. Das ist ja eigentlich so eine total skurrile Situation, wie oft ich schon in irgendwelchen 4- oder 5-Sterne-Hotels untergebracht wurde, die ich mir nie im Leben leisten können würde.
Und dann auch in Raststätten-Motels halt. Das ist ja auch der Kontrast, der so
krass genau. ist. Und dann, also punktuell, weil es einfach generell so eine Überhöhung gibt.
Aber kann ich zu der Überhöhung noch mal was fragen? Weil,
ja, gerne.
Es ist jetzt interessant, und ich weiß nicht, die Podcast-HörerInnen müssen da jetzt irgendwie durch, weil wir kommen da an einen Punkt, den ich für mich nicht lösen kann. Mhm. So, ne? Und deswegen, also muss ich da jetzt, glaube ich, ein bisschen drin rumpopeln. dass ich halt denke, diese Überhöhung, die ist ja, also ich weiß nicht, bei dir vielleicht sogar weniger als bei mir und so. Ich glaube zum Beispiel bei Giesbert, mit dem ich ja auch schon gesprochen habe für den Podcast, auch weniger von Anfang an eine Rolle gespielt hat. Jetzt muss ich echt ordentlich nachdenken, während ich spreche, ne? Weil ich versuche rauszufinden, was ich meine. Mhm. Aber dass ich das Gefühl habe, diese Bedürftigkeit, die man mitbringt, die bringt das oder hat es bei mir zumindest mitgebracht, dass diese Überhöhung mich aber schon auch mit angesprochen hat am Anfang. Mhm. Und ich glaube, das ist ja eine Mischung von dem, was man meint. Also man sucht gleichzeitig Sachen, die ganz gesund sein können. Also man sucht tiefe Verbindung. Man sucht seine Peer Group. In meinem Fall war das ein Riesenfaktor. Ich suche einfach meine Leute. Man sucht aber halt auch, vielleicht gerade wenn man jemand ist, der zum Beispiel wegen einer unerkannten ADHS auch viel negatives Feedback gekriegt hat in seiner Schulzeit, sucht man vielleicht eben auch tatsächlich ganz schlicht Anerkennung und Jubel und Lob und Bestätigung.
Sag ruhig Liebe.
Ja, aber eben, verstehst du, dass ich, ich glaube, da mischt es sich, weil Liebe zu suchen, was ist denn daran falsch? Suchen wir alle, so, ne? Ja. Aber ungesund wird es ja da, wo man eben Point diese taken. Unwucht in Kauf nimmt von einseitiger Liebe.
Ja.
So, ne? Oder von, also eben diese Überhöhung in Kauf nimmt oder vielleicht auch sucht. Und ich habe definitiv als Teenager eben auch geträumt von, sagen wir mal, den ikonischen Aspekten vom Popstar-Sein. Mhm. Ich war nicht eine Songwriterin, die immer dachte, ich will nur meine schönen Lieder singen und huch, jetzt ist das passiert, so, ne? Sondern ich hatte schon, ich habe schon diese Hitze gesucht, so, ne? Und die Adoration auch. Und ich glaube, das passiert dann halt ganz früh, dass sich das vermischt, und das würde ich tatsächlich Anne auch gerne fragen, also Anne Löhr, die Psychotherapeutin, an welchem Punkt das denn eigentlich passiert, aber ich kann es mir irgendwie auch vorstellen, dass halt ein Bedürfnis nach Liebe und in meinem Fall aber auch einfach okay sein, das ist ja was ganz Einfaches, was aber sehr unterversorgt sein kann. Mhm. Also eigentlich ich, wenn ich genug in meinem Leben das Gefühl gehabt hätte, dass ich einfach okay bin, so wie ich bin, dann hätte ich vielleicht gar nicht so doll verehrt werden müssen.
Ja.
Weißt du? Absolut. Weil eigentlich ich hatte oft das Gefühl, falsch zu sein. So, ne? Ja. Und eine Verehrung löst das relativ, halt relativ effektiv auf. Mhm. Aber dann halt auch nicht. Also Gisbert hat zum Beispiel erzählt, dass das für ihn eben am Anfang unheimlich schwierig war, weil er noch viel doller als ich mit sehr offensichtlichem Selbsthass, das hat er so gesagt, deswegen kann ich das so zitieren, zu tun hatte. Und dann der Kontrast zwischen quasi der Anbetung hat er jetzt nicht gesagt, aber so, sagen wir mal, der Bewunderung auf den ersten Konzerten und dieser überschwänglichen Liebe, die ihm da entgegengeschlagen ist, ihn total deprimiert hat, wenn er nach Hause gekommen ist und dann alleine in seinem Zimmer saß und dachte, ich bin immer noch der alte Typ, den ich nicht besonders leiden kann.
Ja, ich meine, da kommt dann irgendwie natürlich auch dieses Imposter-Ding mit rein, ne? Dass man, wenn man es dann, selbst wenn man dann irgendwie so von so vielen Leuten irgendwie in irgendeiner Form gemocht, verehrt, geliebt wird auf so eine Entfernung in dieser, wie heißt es so schön, parasozialen Beziehung, nennt man das ja, wenn das irgendwie einsichtig ist, ein schönes, schlimmes und gleichzeitig schönes Wort, ich weiß nicht. Das, dann kommt natürlich auch immer die Angst davor, dass man dem Braten dann doch wieder in, wenn man mit sich allein daheim ist, irgendwann nicht so richtig traut und nur darauf wartet, dass das auch irgendwie aufgedeckt wird, dass das ja irgendwie, naja, es gibt ja dieses Imposter-Ding, dass man Angst hat, enttarnt zu werden, dass man eigentlich gar nicht so das Zeug dazu hat, in der Position zu sein, in der man eigentlich gerade ist.
Das hatte ich auch immer so, ne?
Ja.
Und natürlich, wenn man das dann wieder rückverbindet, dass man denkt, okay, ich habe einfach mehr Bestätigung gebraucht. Und das ist was so negativ klingt. Das ist was Leute einem eben auf Partys quasi als Vorwurf formulieren. Du brauchst aber ganz schön viel Bestätigung. Ja, das kommt daher, dass ich sehr viel Kritik bekommen habe, unter anderem als Kind. Und sehr viel das Gefühl hatte, nicht okay zu sein. Und wenn ich eine Möglichkeit gefunden habe und eine Fähigkeit in mir entdeckt habe, die für viel Zustimmung sorgt, dann gehe ich da rein, aber volle Kanne. So, ne? Dann mache ich das.
Ja.
Weil ich habe mich nirgendwo so okay gefühlt bisher.
Ne? Und ich habe auch, das ist spannend, was du, weil ich würde auch sagen, ich habe lange Zeit auch eine totale Enttäuschung gegenüber meiner, in Anführungszeichen, meiner Musikkarriere gehabt, was das ist, weil ich gemerkt habe, okay, ich musste trotzdem irgendwie Mitte 30 werden, um mal wirklich dahin zu gucken, wo es wirklich wehtut. Aber ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass es mir aber aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, auch einfach wirklich den Arsch gerettet hat. Da irgendwie so einen Freiraum zu haben, die Dinge auszudrücken können. Auch die Dinge, die ja auch nicht nur einen selbst betreffen. Das sind ja auch viele Sachen, die auch natürlich mit den gesellschaftlichen Voraussetzungen haben, wie die wir reingeworfen sind, die man dann selbst wahrnimmt und verarbeitet und die deswegen auch so anschlussfähig sind für so viele andere.
Genau, und das ist ja total gesund.
Und das ist total wichtig. Ja. Ich glaube nur, dass es halt einfach wahnsinnig wichtig ist, irgendwann an diesem Punkt zu kommen, wo wir jetzt vielleicht auch gerade sind, wo man da so diesen, auch ein bisschen Kreislauf ja oft, ne? Ist ja oft auch so ein, dass man irgendwie diese gleiche Runde immer wieder dreht in verschiedenem Ausmaß und dann am Ende immer wieder an der gleichen Wand landet.
Das Gefühl hat, immer in den gleichen Elektrozaun zu fassen.
Ja, genau. Und das vielleicht irgendwann an irgendeinem Punkt mal zu durchbrechen, weil sonst gerade weil das eben auch diese irgendwie positiven und irgendwie einen rettenden Momente hat, dass man sonst irgendwie auch so einem Stockholm-Syndrom einheimfällt. Weißt du? Dass man so der Sache, die einem eigentlich nicht so, irgendwie auch nicht so gut tut, aber in so einer Abhängigkeit irgendwie auch davon ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch sozusagen der Trichter ist, in den viele Leute reinrutschen, die sich dann vielleicht irgendwann selbst auch mal was antun oder
Drogensüchte entwickeln oder
ganz ungesund aus der Nummer rauskommen. Ich glaube übrigens auch eine Sache, was mir total gut tut, wenn ich mit dir drüber spreche, ist, dass es dieses Isolierende durchbricht, dass man halt einfach eine sehr kleine Peergroup hat an Menschen, die auch so ein bisschen verstehen, von was man da spricht, also dieses sich nicht so die ganze Zeit erklären müssen.
Ja, aber weißt du was? Das habe ich nämlich auch bemerkt bei mir, warum ich diesen Beruf quasi offensichtlich gesucht habe, war eigentlich hauptsächlich, dass ich die Peergroup gesucht habe, eben von Leuten, die das auch machen. Mhm. So. Und dann kriegst du aber dazu geschenkt eben noch das Publikum, was ja mit dir in Resonanz geht, weil es im Prinzip irgendwie auch zu deiner Peergroup gehört. Mhm. So, ne? Also weil die was von sich in dir sehen. Das heißt, du kriegst vielleicht von einer Kindheit ausgehend, wo es schwierig war, deine Peergroup zu finden, findest du gleich zwei Familien.
Ja.
So, ne? Wo du denkst, geil, das sind meine Leute und das ist wunderschön. Aber also da kommen wir ja wieder an den Punkt, oder zwei Punkte, die ich nicht gelöst kriege. Ja? Also erstens, das ist doch aber schön und wichtig. Und auch die Lieder von Elliot Smith haben wiederum anderen Leuten das Leben gerettet, haben ihn aber seins gekostet.
Wäre das auch anders möglich?
Das wäre total schön, wenn man das irgendwie anders machen könnte. So. Ja. Und dann frage ich mich aber, ganz platt, irgendwie brauchen wir diese Leute, die kaputt genug sind, um wunderschön über ihre Kaputtheit schreiben zu können. Und aber auch gleichzeitig natürlich über, das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, der Zug hin in diesen Beruf hat ja auch ganz andere Facetten. Das hat was damit zu tun, dass du gut beobachten kannst, dass du sehr feine wahrnehmen kannst, dass du Sachen gut spiegeln kannst, dass du, das sind einfach auch viel Begabung, die du dir vielleicht auch nicht ausgesucht hast.
Ich glaube, ganz viel Sensibilität tatsächlich. Meistens. Der ein paar Sachen da auch irgendwie zusammen.
Genau.
Fast.
Ne, genau. Eine Sensibilität, die dir das möglich macht, Sachen zu besingen oder zu malen oder die andere Leute vielleicht sogar Schwierigkeiten haben, überhaupt wahrzunehmen. Mhm. So. Und das ist ja immer schon in allen Gesellschaften eine unglaublich wichtige Funktion gewesen. Mhm. So. Aber wie kriegen wir das jetzt hin, dass man dann selber noch, und das fand ich nämlich in dem Gespräch mit Anne auch so interessant, sich für sich selber den Nutzen behält, dass nämlich Musik machen, weil das ist ja die andere Seite, Musik machen und kreativer Ausdruck ist unbestritten gut für die Psyche.
Mhm. Ja.
So, und genau in dem Moment, wo du anfängst, das mal mindestens mit, sobald finanzieller Druck reinkommt, halt für andere Leute zu machen, dreht sich das und die Statistik kippt und es gibt eine signifikante Erhöhung von, dass es schlecht für die Psyche ist.
Aber das spricht ja ganz offensichtlich dafür, dass es dann mit den Strukturen, wie wir das verhandeln, irgendwie als Gesellschaft zu tun hat, oder? Stichwort eben Idealisierung mit der damit einhergehenden Isolierung, solche Geschichten, eben. Verantwortung, Druck. Dann kann man es ja offenbar irgendwie an diesen Dingern festmachen, oder?
Also, was ist denn jetzt mit den jungen KünstlerInnen, weißt du? Wie kriegen wir das denn jetzt hin?
Bevor wir den Kreis schließen, will ich noch so eine letzte Anmerkung machen. Ja. So als eine Frage, die ich mir auch stellen will, bis jetzt, bei allem, was wir gesagt haben, war ja sozusagen das Publikum fein raus in dieser Dynamik.
In dieser Rechnung.
Und, ja, genau. Und die, wenn man es jetzt schlimm sagt, nur davon profitieren, sozusagen, von dieser Konstellation. Aber, aber eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, in dieser, Idealisierung, die manchmal damit einhergeht. Und ich kenne das auch von mir selber, dass man irgendwie auf einen Film sich anschaut oder ein Konzert sich anguckt und das Gefühl hat, dass man daher sich so seine Emotionalität und die Möglichkeit, irgendwie Dinge zu verarbeiten, herholt und dann wieder richtig, richtig fühlen kann. Und das aber natürlich ein Trugschluss ist, weil jetzt zum Beispiel, wenn wir auf der Bühne stehen, dann sind wir nicht dafür verantwortlich, dass die Leute das fühlen, sondern wir sind vielleicht, wir sind eben so eine Fläche, an den Sachen, die aus den Menschen selbst rauskommen, kondensieren können. Mhm. Ne? Und ich frage mich manchmal, ob sozusagen das Bild entsteht Und das sind Menschen natürlich verschieden reflektiert im Publikum, ne? Auch je nachdem, vielleicht wollen sie auch einfach nur Spaß haben und tanzen, das ist ja auch schon.
Oder gut. Wie viel Mitgefühl grade, die haben für, sagen wir mal, Schwankungen, auch in der Qualität. Und Qualität meine ich jetzt gar nicht so gut oder schlecht, ne? Also einfach wie viel Schwankungen in der Qualität, die ein Konzert hat, ertragen können oder teilen können oder so.
Ja, ne? Und ob man sozusagen, ob da so ein bisschen den Menschen irgendwie auch ein bisschen genommen wird, einfach das Bewusstsein dafür haben, dass diese Emotionen, nach denen sie sich sehen, dass sie eigentlich, natürlich können du und ich können da irgendwie Krücke sein, aber dass sie im Grunde aus ihnen selber
das
kommt.
Das ist natürlich ihre.
Und das ist genau, und das was eigentlich, was glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, zu der erschreckend wenig Menschen kommen, je länger ich mich mit diesen psychischen Themen befasse. Keine Ahnung, das war so ein Gedanke, den ich hatte, den ich mal aufgeworfen haben wollte.
Vielleicht, also an dem Punkt. Also ich glaube, man merkt das wahrscheinlich und ich hoffe, wir haben niemanden abgehängt. Wir haben über dieses Thema schon total viel gesprochen. Ja. Ne? Wir haben eigentlich bei jedem unserer Spaziergänge da wild fuchtelnd und wahrscheinlich weniger diszipliniert als jetzt drüber gesprochen. Und Hannes und ich gehören, also jetzt mal an das Publikum gerichtet, auch zu den Leuten, ich habe das neulich gelesen über Leute mit ADHS, also wenn sich zwei treffen, dass erstens Leute mit ADHS nie so viel Spaß haben, wie wenn sie endlich mit jemandem reden dürfen, der auch ADHS hat. Und diese Sprunghaftigkeit plötzlich erlaubt ist. So, ne? Ja. Und gleichzeitig, dass es für Außenstehende sehr anstrengend sein kann. Total. So. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns wirklich
unheimlich. Kreuz und quer gesprochen.
Ja, nein, gar nicht. Eben im Gegenteil. Ich finde uns sehr diszipliniert. Aber ich wollte nur sagen, wir haben über diese Themen schon viel gesprochen. Und deswegen können wir vielleicht sozusagen als Schlussrunde, die aber von mir aus ewig dauern kann, weil mir ist das piepegal, der Podcast kann so lang werden, wie er will, ob man mal ins Utopische geht. Und ob wir nochmal aufzählen, weil wir haben jetzt einfach nur darüber gesprochen, sehr grundsätzlich, was daran schwierig ist. Ne? Also da kommt so ein Druck rein, kann man nochmal zusammenfassen, finanzieller Druck und dann eben dieser Druck. Und ich glaube, den verstehen weniger Leute, die da nicht drinstecken. Der Druck immer gleichbleibend abzuliefern. Mhm. Und der ist für MusikerInnen groß in dem ganzen Business. Also das bezieht sich ja auch dann, wenn man bei einer Plattenfirma ist, bezieht sich das auf den Rhythmus, in dem man irgendwie veröffentlichen soll. Es bezieht sich auf, vor allem bei Frauen, wie man aussehen soll. Soll man auch immer gleich aussehen. Also es ist halt absolut durchdringend, dass es sozusagen darum geht, dass man immer irgendwie gleich bleiben soll. Mhm. Und sich aber trotzdem, soll man total crazy sein und sich immer verändern. Aber es soll auf jeden Fall berechenbar vermarktbar sein. Die Kreativität muss berechenbar werden. Alles, was Kreativität eigentlich mit sich bringt, ist dem entgegengestellt. Also, dass man warten können muss, einladen können muss. Ja, quasi einfach die Hand wie so einem Vögelchen ausstrecken können muss, der Muse so entgegen, ist völlig ausgeschaltet durch diese Erwartung von Veröffentlichungszyklen. Und zwischen den Veröffentlichungszyklen soll man, wenn man dann auf so ein Level kommt wie ich mit Wir sind Helden, auch noch ständig Interviews geben, wo ich immer dann irgendwann dachte, was denkt ihr denn, wann ich diese Songs schreibe oder geschrieben habe? Weil irgendwann kam dann immer so, und wann kommt das nächste Album? Und ich dachte so, ihr habt doch meine Pläne geschrieben. Ihr wisst doch, wo ich in den letzten Monaten war. Was denkt denn ihr, wo die herkommen soll?
Das ist, was ich vorhin gemeint habe, mit der Notwendigkeit von Leerlauf.
Mit der Notwendigkeit von Leerlauf.
Und man braucht irgendwie auch mal so den Raum, um überhaupt irgendwie mal Dinge erleben zu können, über die man dann auch wieder was schreiben kann.
Das kommt noch dazu. Man muss leben, damit man noch irgendwas zu sagen hat. Ja. Und genau darüber würde ich jetzt nämlich gerne dann auch noch genauer reden. Bezieht sich das eben auch aufs Konzertespielen? Und ich glaube, diese letzte Runde möchte ich dann sozusagen darauf fokussieren, weil ich habe das Gefühl, wir beide sind bisher in unseren Spaziergängen bei allen Sachen immer so auf Lösungen gekommen oder auf Lösungsideen. Mhm. Und ich meine, du hast ja auch einen Lösungsvorschlag, den du lebst für, sagen wir mal, diese anderen Bereiche des Musikerlebens. So, ne? Also du suchst noch und so, aber du hast was ausprobiert und da sind, und ich mache Patreon und so. Sagen wir mal, was jetzt die Künstler-Publikumsbeziehung angeht, habe ich das Gefühl, es gibt Ideen. Zumindest. Es ist nicht gelöst, aber es gibt Ideen. So. Aber der Punkt, wo wir bisher immer in unseren Utopien sozusagen angefangen haben rumzustottern, ist der Bereich des Live-Spielens. Mhm. Weil wir immer irgendwie schöne Ideen hatten, die Dollar noch als in anderen Teilbereichen unseres Berufs sozusagen dann an Machbarkeiten scheitern. So. Und die würde ich gerne mal ganz kurz skizzieren für Leute, die sich das nicht vorstellen können. Also, erstens, oder ich sag eins, du sagst eins. Ja, also erstens, du musst Touren mit einem wahnsinnigen Vorlauf planen. Oder so ist es vorgesehen. So, ne? Also das Business funktioniert so, dass du wissen sollst, was du im November, was, weiß ich nicht, dann in 9 Monaten ist, spätestens wissen sollst, wie du drauf bist, wie viele Konzerte du spielen möchtest, wie bekannt du zu dem Zeitpunkt bist, in welcher Größe von Clubs du spielen kannst, wie viele Leute dann kommen, ob du dein Album rechtzeitig fertig kriegst. Also du musst auch darin unheimlich berechenbar sein, und zwar quasi, finde ich, mit einer eigentlich noch größeren Grausamkeit, als es in anderen Bereichen so ist. Oder? Hannes, diese, denkt nach.
Da weiß ich nicht. Alter, also das ist auf jeden, ich würde total unterschreiben, dass es was ist, was super schwer ist, da durchzuführen, ne, oder da irgendwie genau dann ein Bild für zu kriegen. Ich stelle mir gerade nur die Frage, ob es in, also ich weiß zumindest, dass es zum Beispiel im Theater oft noch krasser ist. Also ich frage mich, wie es sozusagen auch das was ist, was sich exklusiv auf diesen Musikbereich tragen lässt. Aber ich würde auf jeden Fall ohne Frage, es ist eines der Sachen, die einen langfristig immer wieder vor Probleme stellen. So, ja, na klar.
Und da dann natürlich auch wieder, dass da unheimlich viel Verletzungsrisiko emotional dran hängt, weil es so ein wahnsinniges Stigma hat, Konzerte nicht auszuverkaufen. Mhm. Ne? Also, dass das einfach als absolut beschämend angesehen wird, wenn du für deinen Status, was auch immer der ist, irgendwo weniger ausverkaufst.
Das kann man als glaube ich, auch als Extrapunkt machen. Das muss
ein
immer,
Extrapunkt, ja.
Ja, man muss immer nach außen, muss sich immer alles locker, leicht und geil anfühlen. Man muss auch immer nach außen behaupten, boah, wir sind gerade unterwegs, und selbst wenn es gerade super schwierig ist, immer diesen, da habe ich wirklich einen konkreten Moment während Corona gehabt. Und zwar war ein Bekannter von mir auf einer Tour von einer relativ bekannten mittelgroßen Künstlerin irgendwie unterwegs, wo dann auch wirklich Konzerte abgesagt wurden, weil zu wenig irgendwie Vorverkauf war, wie es bei vielen Leuten ja so war, genau. Mhm. Und war aber super aufwendig mit Nightliner eigentlich, die ganze Produktion, und wurde wohl unfassbar drauf gezahlt. Und
also Fußnote, Nightliner kostet ab 1000 Euro
der aufwärts, große Bus, mit Nacht, dem dann alle mitfahren können.
Pro Nacht, ne?
Ja, genau. Und also ein immenser Druck, und die Künstlerin ist dann wohl auch irgendwann irgendwo auch auf der Bühne in Tränen ausgebrochen. Und dann habe ich, hat mich total gerührt natürlich, weil ich es total nachvollziehen kann, ne, so eine Situation. Und habe dann mir mal einen Social-Media-Account angeschaut, wie das da so verhandelt wird. Und das ist halt einfach genau das, war relativ genau das Gleiche, was man halt immer drauf sieht, mit diesen Shows aus den Winkeln der Fotografie, dass man nicht so richtig sieht, dass da jetzt keine gerade Leute da stehen und alles. Und das ist emotional und die haben Spaß. Und es hat sich in mir so, ich hab das gesagt, hat sich so alles in mir zusammengezogen, als ich nur diese, weil ich diese Dynamik so kenne und diese sozusagen diese Erwartungen.
Das ist total über
Social-Media, was man so abliefern muss.
Ja. Es ist nichts trauriger als ein Feed voll mit Bands, die ihre halb verkauften Konzerte irgendwie aus einem günstigen Winkel fotografiert haben. Ich musste das irgendwann, also aus anderen Gründen auch noch, ganz vielen Musikerfreunden entfolgen. Also gar nicht, dass ich das übel nehme. Ich finde das, ich kann das absolut nachvollziehen, sondern einfach, weil ich das nicht mehr, also es hat auch ganz viel getriggert bei mir so, ne? Aber
ach, so ist auch.
Ja, ganz toll.
Jetzt springen wir wieder.
Wir springen, ich finde das auch eine spannende Richtung. Kaum mehr, konnte mir das kaum mehr angucken. Ja. Und auch wie alle behauptet haben, dass das alles trotzdem total Spaß macht, zur Corona-Zeit jetzt speziell, vor irgendwelchen Strandkörben zu spielen oder auf einer Autokinobühne. Und ich einfach von allen wusste, dass man auf der Bühne die Herzen brechen hört. So, ne? Ja. Und ich finde das eigentlich eine ganz positive Entwicklung jetzt, wo Corona da, also ne, schon wieder so im Rückspiegel bisschen ist, dass jetzt plötzlich die Leute anfangen, drüber zu reden.
Dass ein Bewusstsein dafür da ist.
Also, dass irgendwie Antje Schumacher hat sehr offen darüber geredet, Santi Gold hat sehr offen darüber geredet, dass Leute anfangen, dieses Tabu zu brechen. Ja. Und das ist auch wieder, da kommen wir wieder zu der Verantwortung. Man hat das Gefühl, und ich persönlich habe auch immer das Gefühl gehabt, die Verantwortung auch ordentlich zugeschoben zu kriegen. Also, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ne? Man fühlt sich verantwortlich dafür. Mhm. Dass das alles toll läuft. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn es nicht toll läuft, dann ist so von allen Leuten, die mit mir arbeiten, so Achselzucken.
Ja.
So ein bisschen so, tja, they are just not that into you anscheinend. Also irgendwie dachten wir, die müssten dich alle geiler finden, aber so geil finden sie dich nur auch wieder nicht. Also so, ne, das ist so ein bisschen, das ist dann echt dein, du bist einfach nicht beliebt genug. Und da kommt man wieder auf das Liebesbedürfnis, ne? Und dass es dann eine massive Zurückweisung ist. Mhm. Und die wird dir aber leider, wenn du in professionellen Kontexten bist, halt auch noch gefüttert, weil die Leute alle nichts damit zu tun haben wollen, mit Misserfolg. Ne? Also man sagt ja immer, Erfolg hat viele Eltern, Misserfolg ist ein Waisenkind. Ne? Dass im Fall des Misserfolgs alle plötzlich so die Hände heben und denken, ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Wahrscheinlich bist du einfach nicht so geil. Und das spielt dann natürlich wieder dieses Liebesbedürfnis auf eine ganz fiese Art und Weise an, weil dann bist du plötzlich total alleine dafür verantwortlich, dass irgendwie die Leute dich offensichtlich nicht lieb genug haben, um in Saarbrücken einen 500er-Club zu füllen, wo noch dazu kommt, dass du irgendwie das Gefühl hast, nie gesagt zu haben, dass du das denkst. Mhm. Weil, und das ist nämlich auch noch ein interessanter Punkt, da sind unterschiedliche Interessen am Werk. Also eine Booking-Agentur, oder wenn du kommerziell denkst für eine Tour, und da ist eigentlich auch nichts falsch dran, aber das ist einfach der Mechanismus, dann gehst du oft die höchsten Wetten ein.
Ja, es damit, wird dann immer mal gern hochgepokert auf jeden Fall.
Damit sich das tragen kann. Verstehst du? Weil, also ich muss auch dazu sagen, ich hatte immer eine absurd teure Produktion. Weil ich halt auch einfach nicht vernünftig genug denke, so, ne?
Aber dann, Judith, dann kommst du jetzt ja eigentlich gerade auch wieder voll beim Punkt an, letztendlich wieder, was ist das Kurz- und Kunst- und Kommerz-Ding, bei dem du gerade wieder landest.
Genau, und das wollte ich nämlich eigentlich sozusagen sagen, dass ich finde, das lässt sich in ganz vielen Bereichen visionär durchspielen und man kann so Utopien entwickeln und das, wo ich es am schwierigsten finde, ist das Live-Business. Ja. Und das hat halt damit zu tun, dass du tatsächlich oft sehr langfristig planen musst, zumindest wenn du ein Optimum rausholen willst, was halt man auch in Frage stellen kann. Aber so, ne? Also wenn du willst, dass es alles, dass so Routing stimmt und du nicht immer 24 Stunden zwischen Österreich und Berlin hin und her fahren musst, sondern irgendwie eine vernünftige Route hergestellt kriegst und zu irgendeiner Zeit tourst, wo nicht alle in den Sommerferien sind. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Sachzwänge, die dafür sorgen, dass du am Ende des Tages mit Natur dastehst, wo du denkst, hä, es ist doch irgendwie klar, dass der Druck, der dadurch entsteht, viel zu hoch ist. Mhm. Und niemand hat es gewollt, verstehst du?
Ja.
Dein sehr netter Booker hat es nicht gewollt, deine Band hat es nicht gewollt, du hast es nicht gewollt.
Das Publikum möchte das auch nicht.
Vielleicht die Leute, die wollen, dass du ganz viel Geld verdienst. Haben es vielleicht schon ein bisschen gewollt, weil die nicht wissen, was für einen Preis du bezahlst. Also Leute, die mit Touren nicht direkt was zu tun haben, ne? Die nicht wissen, wie sich das anfühlt. Und die das unter einem Promo-Aspekt sehen, weil den hat's ja auch noch. Du sollst es ja auch noch machen, um dein Album zu verkaufen. So, ne? Du sollst ja auch noch immer sichtbar sein. Das heißt, irgendwie kommt man, komme ich ein bisschen in so eine Ratlosigkeit.
Also der Punkt, der an den ich immer komme, der gleich auch schon ein bisschen passiert, auf eine Art und Weise, die ich jetzt aber nicht so toll finde, ist letztendlich, dass ich das Gefühl habe, dass so wie es in der Klassik auch schon ist und in der Hochkultur in Anführungszeichen, dass das alles nur über staatliche Subventionen und Förderung funktioniert. Dass einfach wir als Gesellschaft Bewusstsein oder uns dafür entscheiden müssen, dass das irgendwie wichtig ist für ein Zusammenleben. Dass es diese Dinge gibt und zwar eben auch in der Popmusikbranche, die bisher nicht so sehr gefördert wird. Es fängt jetzt so ein bisschen an mit Initiative Musik, wo ich es schwierig finde, weil das immer eine sehr konkrete Musikwirtschaftsförderung ist, in meiner Wahrnehmung auch. Und das sage ich als jemand, der auch schon mal ein Album gefördert bekommen hat.
Das finde ich, muss man dazu sagen, weil es gibt schöne Förderungen in Deutschland, die sind aber viel enger gefasst als zum Beispiel in der Schweiz. Das habe ich in dem Gespräch mit Anne auch schon kurz erzählt. Also ich habe neulich von einer Förderung in der Schweiz erfahren, die war wie so ein Grundeinkommen. Die war total bedingungslos und super barrierefrei. Also weil man muss ja auch noch sagen, dass das Paperwork, was mit so einer Musikförderung zusammenhängt, ist zum Beispiel für Leute mit ADHS eine echte Herausforderung.
Ich würde das Wort unmenschlich auch
gerne. Unmenschlich kann man aber stehen lassen. Und das hat aber ein bisschen damit zu tun, dass sich das eben auch an Konstrukte richtet, wo es eben schon ein Management gibt oder irgendjemand, der das übernimmt. So, ne? Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie KünstlerInnen im Schnitt so drauf sind, hat es eine hohe Barriere und es ist oft eben an Bedingungen geknüpft. Also du musst so eine Art Businessplan vorlegen und sagen.
Auch dann ganz viele Dinge, die man eigentlich auch noch gar nicht so genau sagen kann zum Zeitpunkt, als man, wenn man
ja,
die.
Ja. Ja, also das Ergebnis ist natürlich auch, dass die meisten Leute sich die irgendwie ausdenken. Ja. Und irgendwie die Leute, glaube ich, die das fördern, die wissen es in Wirklichkeit auch, aber irgendwie muss es so sein. Und dann musst du auch oft was Eigenes mit einbringen, ne? Also musst zum Beispiel auch schon Kohle mit einbringen. Also ein Teil des Budgets muss von jemand anderem abgedeckt sein, also zum Beispiel einem kleinen Label oder so. Mhm. Also es ist sehr bedingt, die Förderung. Und das könnte, finde ich, da ist noch Spiel, dass das irgendwie einfach auch so sein könnte, wir finden dich gut, mach mal.
Also ich glaube, wenn du wirklich von utopischen Lösungen sprichst, ja, dann ist, und vielleicht ist es auch, klingt jetzt erstmal nicht so utopisch, wenn man mal rausnimmt, dass die FDP gerade mit in der Bundesregierung sitzt. Die Geldtöpfe dann eher lieber woanders ausschüttet, wie wir alle wissen.
Ja.
Dann ist, glaube ich, genau dieser Punkt, die öffentliche Hand irgendwie übernimmt in einer Zeit, in der einfach so viel von diesen Räumen, von irgendwelchen Plattformen und absolut kapitalistisch denkenden Firmen, denen irgendwie alles kulturell erstmal scheißegal ist, besetzt ist, dass es umso wichtiger ist, dass man sich als die öffentliche Hand oder als Gesellschaft man sich dazu entscheidet, aber es sind irgendwie Räume und auch gerade die Nischen sind einfach total wichtig für so eine Gesellschaft und da müssen wir irgendwie Geld dafür klar machen, um eben von dieser Diskrepanz, die wir besprochen haben, die einem immer wieder auf die Füße fällt, wenn man das hauptberuflich macht, die KünstlerInnen zu befreien.
Genau, und damit geht man aber natürlich in eine Abhängigkeit vom Staat quasi, anstatt in eine Abhängigkeit von, sagen wir mal, irgendwie einem Schnapshersteller zu gehen, was auch viele Leute machen.
Muss die öffentliche Hand, muss das dann unbedingt ein Staat sein? Oder kann man das vielleicht auch über irgendwelche Kollektive und Stiftungen? Kann man das nicht auch irgendwie anders denken?
Das gibt's ja auch.
Anders denken.
Das gibt's auch. Und das muss man natürlich auch noch dazu erwähnen, dass natürlich Leute, die schmerzbefreiter sind oder auch einfach verzweifelt genug, also ich möchte das gar nicht bewerten, natürlich dann auch sich inzwischen viel schneller mit irgendwelchen Sponsoren zusammentun. Mhm. Und dass die einzigen Leute, die noch einigermaßen mopsfidel da durchkommen, nicht zufällig Leute aus dem Hip-Hop sind, die traditionell weniger Berührungsängste mit Produktmarketing haben und die übrigens finanziell teilweise noch spitzenmäßig durchkommen, weil die sich eben komplett einlassen auf erstens das Internet, und zweitens halt auch einfach, dass sie sich von anderen Leuten bezahlen lassen. Also so, ne? Ist ja auch eine Möglichkeit. Ja. Nur halt, sobald man da Befindlichkeiten hat.
Ich meine, total, na klar, total. Es ist schon witzig. Ist ja auch so, dass irgendwie Audiolith hat sich ja auch, glaube ich, weil ich möchte nicht wissen, wie viele Platten die über T-Shirts irgendwie finanziert haben in den 10er Jahren. Ja.
Das finde ich auch okay. Also wenn man schöne T-Shirts hat, soll man damit auch Geld verdienen, so, ne? Aber, ist der finanzielle Teil, wo man anfangen muss, vielleicht utopisch zu denken. Aber ich wollte irgendwie auch nochmal utopisch denken, was eben diese Beziehung angeht. Mhm. Also, und das, was man von Konzerten vielleicht erwartet und was man von Künstlern, Künstlerinnen bei Konzerten erwartet und dass man vielleicht einfach auch durch darüber sprechen, das eben klarstellt, dass diese Anforderung der Berechenbarkeit für viele, ich weiß gar nicht, ob das für alle so ist, aber für viele ist das eine hohe Belastung. Also für mich war das immer eine hohe Belastung. Mhm. Und ich fühle mich sehr viel mehr im Fahrersitz meines Lebens, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Spielraum, um Sachen anders machen zu können, wenn ich mich anders fühle. Mhm. Und weiß ich nicht, wenn man, darüber haben wir eben auch schon gesprochen, also ob es Konzertformate geben könnte, bei denen das eingebauter ist und den Leuten bewusster ist, dass sie nicht wissen, was sie kriegen.
Kommen wir zum Zirkus.
Kommen wir zu unserer Zirkusidee.
Der Zirkus ist in der Stadt.
Ja.
Ja, das ist, keine Ahnung, das war ja so ein bisschen ein Gedanke, den ich hatte, den ich glaube, du warst auch eine der ersten Personen, an den ich den herangetragen hatte, mit dem, eben aus diesem Gefühl, dass so wir bei uns im Land Musik auf Tour schicken, dass das weder psychologisch noch ökologisch irgendwie nachhaltig ist.
Ja.
So, ne? Dass dann alle immer einzeln sich diese großen Busse ausleihen und durch die Gegend brausen und aber irgendwie völlig überfordert sind mit der Logistik und schieß mich tot und der Verantwortung und dem Finanziellen und so. Und ob man, wenn es nicht irgendwie Toursein mehr denken könnte wie eine, ja, wie so ein bisschen wie ein fahrendes Festival auf eine Art und Weise.
Es gibt's ja übrigens gerade in Amerika gibt's das viel mehr, ne? Also aber auf großer, also riesen so Stadion-Scale, ja, okay, gab es traditionell immer so, aber das heißt, in der MTV-Tour oder eine Visions-Tour oder eine.
Ja, ja, natürlich. Ja, aber ich, ja. Aber anders, sondern
eher volle so Kanne dann mit Chili Peppers und Gwen Stefani und Korn, ja. Weißt du? Also so, klar. So.
Aber die sind natürlich auch alle für sich in ihren eigenen wahrscheinlich Jets dann irgendwie angereist, ja, und unfassbarer Logistik, was da diese Bühne aus dem Boden stampfen. Aber ja, vielleicht, wenn man sich so vorstellt, dass irgendwie jede Stadt ab einer gewissen Größenordnung halt vielleicht sowas wie so einen Hafen hat, wo einfach die gewisse Technik dann irgendwie auch schon da ist, wo Leute ohne das ganze Equipment durch die Gegend zu wuchten einfach möglicherweise sogar mit dem Zug anreisen können in großen Gruppen, und dann hat man da, keine Ahnung, hat dann irgendwie auch AutorInnen dabei, bisschen bildende Kunst von mir aus, Leute, die Musik machen und so, und es stehen vielleicht ein paar Namen dabei, von denen man weiß, dass sie dort irgendwie in diesem Zirkus mit unterwegs sind, und dann ist man einfach vielleicht eine Woche oder 5 Tage an diesem Ort, an dem man andockt, was auch dafür sorgt, genau, was auch dafür sorgt, dass man nicht die ganze Zeit quasi von Stadt zu Stadt hetzt, kurz aus dem Bus fällt, wenn man Glück hat, noch ein bisschen was zu essen zwischen die Kien kriegt und dann schon wieder auf der Bühne steht, ein paar Autogramme schreibt und dann eigentlich schon wieder auch weg ist, sondern auch wirklich wo ankommen kann und auch wirklich in den Austausch kommen kann. Vielleicht sogar mit der lokalen Kulturszene anknüpft, Leute, oder so ein Netzwerkeffekt. Ja, genau, vielleicht auch, klar, Dinge dann gemeinsam irgendwie erstellt und vielleicht auch im Vorhinein gar nicht so richtig klar ist, was an dem Abend passiert.
Das fände ich halt sehr entlastend. Ja. Und zwar ehrlich gesagt total radikal, dass man halt weiß, wer damit unterwegs ist, aber es sind nicht immer alle auf der Bühne.
Ja.
Also, ne, dass es wirklich völlig okay ist, wenn man, was zum Beispiel einfach, was sehr Belastendes ist, finde ich, beim Touren, dass wenn man krank ist oder einfach auch nur einen sehr introvertierten Tag hat oder gerade eine schwierige Nachricht bekommen hat oder was auch immer los ist, man muss immer auf die Bühne. Yes. Und ich denke inzwischen tatsächlich, dass, das habe ich übrigens auch noch nie erzählt, dass quasi mein Trauma tatsächlich, sagen wir mal, sich zugespitzt hat in einem Moment, wo ich zum Beispiel eine ganz schwierige Nachricht bekommen hat auf Tour, dass eine Freundin von mir einen lebensbedrohlichen Unfall gehabt hat, die den Gott sei Dank gut überstanden hat. So, ne? Und das war, ich habe die Nachricht 2 Stunden vorm Konzert gekriegt und musste auf die Bühne, weil es ein Wir sind Helden-Konzert war mit, weiß ich nicht, 7000 Leuten.
Krass.
Vor der Bühne. Und irgendwas daran, und so funktioniert ja Trauma, hat mir wirklich das Gehirn und das Herz ausgehebelt. Weißt du, es gab so einen Moment, wo ich, also von so Dissoziation, ne? Wo man so denkt, das ist so doll nicht okay. Das sprengt mir jetzt mein Weltbild. Irgendwas daran ist so falsch. Und ich glaube, also auf irgendeiner Ebene, also ich habe dann gelesen, dass zum Beispiel Lily Allen war irgendwie auf Tour, nachdem sie ihr Neugeborenes verloren hat. Oder warte, das ist jetzt vielleicht Fake News? Nee, Lily Allen, glaube ich, mit Postpartum. Also mit Postpartum-Depression. Und eine andere Künstlerin, nachdem sie ihr Kind verloren hatte. Ja, keine Ahnung, also möchte ich jetzt keine Gerüchte in die Welt bringen, aber so. Und diese Gnadenlosigkeit. Ja, diese Gnadenlosigkeit, dass man das auf jeden Fall trotzdem machen muss. Und dass es keinen Ausweg gibt, weil man tatsächlich einfach finanziell unheimlich viel Geld verdient, ja, und Leute im Stich lässt und dann noch dieses große Verantwortungsgefühl für ein Publikum, ja, hat.
Das kenne ich in der extremen Form auch nur im Kulturbereich tatsächlich. Dieses, ja, dass du dich noch so ein halber Kadaver sein kannst, aber du dich gefälligst noch irgendwie auf die Bühne schleppst und noch so, wo in allen anderen Bereichen man sich einfach irgendwie krank schreiben lässt.
Absolut gnadenlos, so, ne? Total gnadenlos. Und auch das könnte natürlich in so einem Konzept von so einem fahrenden Zirkus. Aber das ist schwer kommunizierbar und ich glaube, jeder.
Das ist halt einfach ganz anders, als es bis jetzt.
Komplett anders.
Funktioniert. Aber genau das.
Aber ich meine.
Genau das war das. Und was ich übrigens auch schön finde an die Idee, dann könnte man, wenn man dann nämlich irgendwie, weil ja auch ist ja auch so ein bisschen tragisch, dass man auch immer nur die Großstädte abklappert die ganze Zeit, dann ist halt auch die Möglichkeit, wenn man da mal ein paar Tage ist, dann kann man vielleicht nur mit so einem kleinen Bus, mit einer Gruppe dann so ein bisschen Dörfer abklappern und da einfach spontan irgendwie was machen. Genau. Oder in die Nachbarschaft, das nicht irgendwie, ja. Solche Geschichten, dass alle Einzelnen da dann hinfahren müssen. Abkriegen. Solche Geschichten, also ich finde mal, es gibt ganz viele Ideen, die darauf aufbauen können. Mir gefällt am besten dieser Netzwerkeffekt, der mit drin steckt, und dass, wenn man jetzt von auch unserer anfänglichen Grundidee, dieser Beruf, den wir haben, hat irgendwie damit zu tun, man möchte in Kontakt kommen, man möchte in den Austausch kommen. Und ich finde, mein Blick auf unseren Beruf ist schon, dass wir zu einem großen Teil, ist man auch Teil des Kids, der so eine Gesellschaft irgendwie zusammenhält und einfach Leute zusammenbringt und irgendwie verbindet und auf eine Art und Weise über Dinge spricht, über Metaphern und die nachfühlt, die uns alle betreffen. So, und ich finde, dass es, wenn man dem dann auch wirklich dem Raum geben würde, das nicht nur mit so einer kurzen, prägnanten Show zu machen und mit irgendwie auf das Spektakel zu konzentrieren, sondern wirklich auf diese irgendwie verbindende und verknüpfende Rolle zu konzentrieren, dem auch den adäquaten Raum zu geben, das fände ich ein sehr, sehr schöner Ort zum drauf hinsteuern.
Und auch das wird natürlich viel einfacher, wenn du das nicht alleine trägst. Ne? Also auch das, also natürlich kannst du dich eher und das Publikum mischen, was ich zum Beispiel total schön finde. Das ist so lustig, weil sich die Themen dieser Staffel so verkreuzen. Ich habe auch mit Siegfried und Joy gesprochen, die ein Magier-Duo sind. Und zwar quasi ein kommerzkritisches Magier-Duo, was, glaube ich, relativ selten ist, so, ne? Also auch sehr, sehr große Überschneidungen mit uns
lassen
haben.
Die Geld verschwinden.
Sehr gut. Genau. die lassen ein bisschen ihren eigenen Weltruhm verschwinden, indem sie halt die ganzen Angebote nicht wahrnehmen, die ihnen ins Haus flattern. Und die sind ultra erfolgreich auf Social Media und scheißen auf erstaunlich viele andere Sachen, so, ne? Also die teilen, glaube ich, sehr viele von unseren Werten und Überlegungen. Und auf jeden Fall, die machen nämlich zum Beispiel eben nur Gastspiele. Weil das natürlich in ihrem Genre auch eher erwartet wird, so, ne? Und mit denen habe ich mich darüber unterhalten, wie viel Spaß Touren machen kann, wenn es nämlich so aussieht, dass du eben nicht einen Tag in Rotterdam bist, weißt du? Und an dem Tag noch 5 Interviews geben musst und irgendwie hehre Pläne hast, ins Museum zu gehen und am Ende des Tages irgendwie stumpfsinnig in dein Handy starrend im Gedärm von einer Mehrzweckhalle hockst, so, ne? Sondern wie viel Spaß das macht, wenn du da 5 Tage bist. Und die spielen teilweise so 30-Minuten-Shows. Mhm. 2-mal am Tag, Matinee und abends. Geil. Also auch ein bisschen natürlich ein Zirkuskonzept so. Und die haben richtig viel Spaß auf ihren Reisen. Und die wollen das nicht gefährden durch größeren Erfolg, der größere Sachzwänge mit sich bringen würde.
Ich glaube, was wichtig ist, dass man natürlich, dass ein gewisse Dinge auch nimmt, ne? Von der Art und Weise, wie Touren jetzt gerade funktioniert. Also, dass du dann einfach eine perfekt abgestimmte Lightshow hast, was ja auch geil sein kann, ne?
Ja.
Und sowas. Und das ist so eine Seite, die dann natürlich nicht funktionieren wird in dem Rahmen, dass du quasi alle deine Sachen genauso dabei hast und genauso hingestellt bekommst, wie du sie haben möchtest.
Wobei, wenn du 5 Nächte am gleichen Ort bist, kannst du wiederum, das haben die nämlich auch gesagt, ganz anders dir den Ort so einrichten, wie du es brauchst.
Und das ist, wie gesagt, sozusagen, was euch sozusagen auf der Habenseite wieder verantwortet, dass du dann aber halt irgendwie wirklich kreativ sein kannst in dem Moment und das ist ja irgendwie das Schöne, mit dem, was man hat, dann halt irgendwie was draus machen und dann steht da vielleicht, keine Ahnung, die Schrottergitarre hat nur, das ist ein Extremfall, hat nur 5 Seiten, dann muss man halt vielleicht mal andere Akkorde spielen, die man sonst gespielt hat.
Ach, du meinst, dass man
das
sogar mit quasi, dass man sein Equipment nicht mitbringt mit dem Zug
an? Ja, genau, das meinte ich mit dem, also yes. Stell dir vor, du hast dann halt in den Städten jeweils immer so ein Hafen, wo dann quasi so ein Zirkus andocken kann und du dann halt gewisses Equipment rumstehen hast.
Also der Hafen, der würde sogar die Infrastruktur
natürlich
stellen.
Dass du den ganzen Schrott auch nicht durch die Gegend fahren musst. Das ist ja das, was mit Nachhaltigkeit auch so ein großes Problem so ein Problem macht. Also wie viel Energie da verballert wird über irgendwelche Amps und Anlagen und weißt du?
Meinst du zum Beispiel sogar mit einer Hausband? Also mit einer Hausbacking-Band? Das gibt es ja so ein ganz altes Konzept, ne? Früher war das ja...
Könnte eine Art davon... Ich meine, es gibt ja tausend...
Bei so Country-Bands. Also bei so Country-Stars in den 60ern war das ja so, die sind ja alleine getourt. Oder eben in solchen Gruppen. Also da gab es ganz viel auch so Sechsergruppen, die dann in so einem Tourbus rumgefahren sind. Teilweise irgendwie Johnny Cash und jemand vom ähnlichen Format, also Riesen-Stars, alleine rumgereist und haben sich halt wo sie gespielt haben, immer war dann so eine Band.
Super geil, warum nicht? Es gibt ja tausend Spielarten dafür. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das, was wir gerade als total in unserer Menschen und viele Menschen mögenden Art als total das Paradies empfinden, mit irgendwie austauschen viele Leute und was da irgendwie dazwischen, dass alle Menschen, die irgendwie auch die Kunst machen und eigentlich eher so introvertiert sind, gerade total die Krise kriegen.
Oder ein größeres Sicherheitsbedürfnis haben, ne? Oder ein größeres Bedürfnis nach Berechenbarkeit.
Ja, genau.
Aber andererseits denke ich halt, dieses Sicherheitsbedürfnis könnte ja auch wieder in der Gruppe abgedeckt sein, wenn du eben weißt, dass du das nicht alles trägst. Und wenn dann zum Beispiel du mit 6 Leuten unterwegs bist und 3 sind extrovertiert und 3 sind super introvertiert, müssen ja auch nicht alle mit allen immer kuscheln und so. Also man könnte da ja viel Platz einräumen für wie unterschiedlich auch Leute so sind. Aber ich meine, der Gedanke, dass jetzt tatsächlich man seine eigenen, also man könnte ja auch sagen, es gibt irgendwie eine tolle Grundbandbesetzung. Also fallen mir einige Leute ein. Und dann gibt es sozusagen 5, 6 oder 7 Frontnasen. Und die kennen sich irgendwie auch alle oder lernen sich vorher kennen. Also es gibt quasi eine Grundrumpfband, die man aber schon mitbringt, weil man das vielleicht irgendwie doch schöner findet, als mit komplett fremden Musik zu machen, was einfach mal toll sein kann und mal nicht.
Ich finde aber auch schön, also total cool, ich finde aber auch schön, so diese Geschichte, diesen Zirkus nicht nur auf Musik zu begrenzen, sondern dass da eben wirklich auch Leute, die dann irgendwie was lesen, von mir aus kannst du auch eine politische Veranstaltung mit irgendwie einbauen zwischendurch. Also das finde ich, fände es schön, dass das so ganz, ganz, und wie halt beim Zirkus auch, wo du die Clowns und dann hast du irgendwie Magier, dann hast du Artistinnen und so weiter. Das finde ich ja irgendwie auch, das ist ja auch was im Zirkus so reizvoll macht. Das ist so eine bunte Tüte ist, was auch unter dieses Feld, man weiß nicht so wirklich, was das passiert. Das ist nämlich auch, und das, da ist das nämlich auch verknüpfbar mit, ich bin ja großer Freund von Hartmut Rosa.
Ja, ich auch.
Ne? Und ich, auch wenn ich weiß, dass viele aus der
Soziologin... Den möchte ich hiermit einladen. Hiermit lade ich Hartmut Rosa in meinen Podcast ein.
Letztens möchte ich, das würde ich auch machen. Ich hab ihm schon gemailt, aber ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen.
Du hast ihn nur so gemailt aus...
Und er hat ja diese Feststellung, dass für so ein seine Resonanztheorie, für die er bekannt ist, wo er sich hinterfragt, was macht eigentlich mit Leuten, dass sie sich irgendwie in Situationen besonders fühlen und wohlfühlen und aufgehoben fühlen. Und er sagt ja, um in so eine Resonanz zu kommen, in so ein Mitschwingen.
Vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, wer das ist.
Ja, Hartmut Rosa ist ein Soziologe aus der, an der Uni Jena lernt er, glaube ich, der bekannt worden ist, vor allem durch seine Forschung zum Thema Beschleunigung. Also wie wir eigentlich in diese beschleunigte Hölle gekommen sind, dass man irgendwie 1 Million Sachen am Tag machen muss und eigentlich nicht mehr durchschnaufen kann, was das mit Kapitalismus zu tun hat auch. Und seine nächste Geschichte, die er anschließend gemacht hat, ist, dass er sich mit dem Thema Resonanz gewidmet hat, was auch ein bisschen, glaube ich, auch so die Frage ist, okay, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus und was ist eigentlich wichtig? Und da beschreibt er eben Dinge, also Resonanz ist für ihn sowas, solche Sachen, Momente, in denen man das Gefühl hat, man ist in so einer Antwortbeziehung mit der Welt um sich. Also, dass man das in der Welt was schwingt und was einen selbst wiederum zum Schwingen bringt. Ein Stück weit auch das Gegenteil von Depression, finde ich. Ja. Ich finde, Depression ist genau das Gegenteil, wenn du eben das Gefühl hast, keinerlei irgendwie Verbindung mehr zu sein. Und das kann für ihn beim Musikhören passieren, das kann für ihn in guter Gesellschaft passieren, das kann beim Sport passieren. Und was er eben sagt, jetzt kommen wir zurück da, wo wir irgendwie fortgelaufen sind. Ah, ADHS, hui. Ist das die Situation, wo sich das ganz besonders anfühlt. Man das Gefühl hat, dass das ganz besonders in Resonanz mit einer Unverfügbarkeit zu tun hat. Und dass so eine Unverfügbarkeit ganz wichtig ist. Und so eine Nichtplanbarkeit kennt man ja auch selber, dass man irgendwie die Konzerte, auf die man gegangen ist, wo man sich nichts davon erwartet hat, da waren wir dann allermeisten geflasht. Oder wo man eine Band aus Versehen entdeckt hat. Und enttäuscht. Dachte,
wo bin ich denn?
Ja. Und enttäuscht ist es dann meistens, wenn man sich für ein Konzert irgendwie von der Lieblingsband irgendwie ein Ticket gekauft hat und sagt, das muss jetzt aber auch richtig geil werden. Und dann kannst du Erwartungen, das ist ja total logisch. Und ich finde.
Oder Siegfried und Joy, die halt irgendwie am U-Bahnhof in Berlin auftauchen und die Leute bezaubern.
Ja, genau. Einfach irgendwo überrascht.
Die halt so wirklich Überraschungsattacke.
Genau. Und ich finde, genau in dieser Resonanz. Theorie und diese Theorie der Unverfügbarkeit, an der, glaube ich, sehr viel dran ist, spielt ja auch dieses Zirkusding, wo man dann sozusagen nicht weiß, auf was man sich einlässt, wenn man dort irgendwie hinkommt. Im Gegensatz zu den Tickets, die man ein halbes Jahr vorher schon bei sich am Kühlschrank hängen hat. Ja. Das auch schön sein kann, ne? Aber ja.
Also ich überlege gerade, also ich finde, das ist zum Beispiel ein sehr valides Konzept. Also in Wirklichkeit sind wir ja gar nicht so ratlos. Das kann man ja machen. So, das ist ja schon mal eine Idee. Dann ist natürlich noch die Frage, was ist, wenn man dann doch irgendwann mal wieder abendfüllende Konzerte spielen möchte, wo man sich eben die Bühne nicht mit ganz, ganz vielen Leuten teilen möchte, weil man zum Beispiel einfach das auch mag. Kann man
doch auch an dem Rahmen machen.
Weil man das auch mag. Du meinst, dass man mal sagt, heute Abend ist nur der?
Ja, oder man sagt so, man sagt dann einfach, es gibt ja immer noch Kneipen und andere Clubs sich um die Ecke und dann sagt, jetzt nabeln sich die mal aus dem Zirkus ab, sozusagen, während im Zirkus auch Programm ist und spielen da mal eine Show irgendwie am Dienstag dort.
Weil sie so wie schon da...
Natürlich.
Das ist ja
genial. Das schließt sich ja gar nicht aus.
Stimmt. Na? Die sind einfach mitgereist. Man hat sich die ganzen Reisekosten und so
geteilt. Dabei und dann, ja.
Und kann dann auch spontan irgendwo spielen. Das stimmt.
Na klar. Also, dass es das dann nicht mehr gibt, Abendfüllende Konzerte, das muss ja gar nicht heißen.
Cool. Also, das kommt nämlich ja noch dazu. Die Planbarkeit oder der Zwang zur Planbarkeit hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Clubs oft monatelang oder bis Ende des Jahres irgendwie ausgebucht sind. Aber es gibt eigentlich immer Lücken unter der Woche.
Ja,
so. Es gibt eigentlich, also in jeder Stadt, wo du sowieso schon wärst, würdest du wahrscheinlich mit ein ganz kleines, ein bisschen Vorlauf das irgendwie hinkriegen zu sagen, ey, ich bin Montag übrigens da, habt ihr Bock? Das wäre dann alles nicht so optimal. Und das ist ja eben auch das Ding. Man muss sich natürlich im Tausch für diese Flexibilität und die Freiheit und muss man natürlich in Kauf nehmen, dass dann nicht alles eben immer so perfekt ist, wie das jetzt im absoluten Optimalfall, dann ist es nicht genau der Club, den du genommen hättest oder die haben eigentlich nicht die Anlage, wo deine Musik am besten klingt, was auch immer so, ne? Also man muss dann natürlich auch selber eine bestimmte Flexibilität damit reinbringen, aber das ist ja eine geile Idee, dass man das innerhalb machen. Ah, ja. Ich wollte nämlich eigentlich noch sagen, man kann auch natürlich noch überlegen, ob man diese Erwartung aber auch seinem Publikum nehmen kann, beziehungsweise sein Publikum darauf einschwingen, so wie wir unsere Publikümer ja schon relativ deutlich darauf eingeschwungen haben, dass man bei uns nicht so richtig weiß, was kommt. Also so, ne? Wir haben echt Vorarbeit geleistet, die Leute, die sich mit uns zusammentun, die wissen so ein bisschen, also mein Patreon ist ja zum Beispiel auch so, so strukturiert, dass ich das sehr betone, dass ich nicht weiß, was ich da mache und dass ich vielleicht irgendwann wieder Musik mache, aber im Moment eigentlich schreibe oder manchmal fast wie so coache, aber man weiß es nicht und ich möchte da auch nichts versprechen. So. Das heißt, meine Leute sind ja, glaube ich, da schon, bringen eine große Toleranz mit und auch einfach dadurch, dass ich quasi das einfach in den letzten Jahren bewiesen habe. Ich habe halt ein Gedichtband rausgebracht, ich habe Tiergedichte geschrieben, Lesungen gemacht. Ja. Irgendwie wissen die Leute ja, dass Zickzack von mir zu erwarten ist und bei dir bringen sie das auch mit. Und ob man dann nicht einfach sagen könnte, selbst wenn ich alleine unterwegs bin, wäre oder mal so, kriege ich das irgendwie hin, das zu kommunizieren, dass das irgendwann klar ist, die Holofernes ist da, der Hannes Wittmer ist da. Es gibt irgendwie einen Abend mit dem, aber
vielleicht,
man weiß
vielleicht
eigentlich...
Vielleicht jonglieren sie auch.
Ja, weiß ich nicht. Aber wie geil wäre das? Also, aber das ist jetzt tatsächlich nur für mich, für meine Seele. Ja, weißt, ja. Weißt du, wie entlastend das wäre, wenn ich sagen könnte, ich gehe irgendwo hin und die Leute haben keine Ahnung, ob ich Gedichte lese, mit der kompletten Band komme, alleine Songs spiele, alles gemischt oder einfach einen schlechten Abend habe im Sinne von... Der muss nämlich dann gar nicht schlecht werden.
Helge Schneider macht das ja auch irgendwie schon so ein bisschen so, ne?
Ach so,
das,
ja?
Weil der immer so zwischen Jazz und Quatsch macht. Und ganz viele Leute wollen ja auch immer für einen Quatsch kommen. Und bei ihm ist wohl auch so, dass er, wenn die Leute eben eigentlich Jazz hören wollen, erst recht Quatsch macht und umgekehrt, ne? Aber ich bin so bei dir. Das hört sich so befreiend an. So, auch wirklich an dieses, weil es auch so angenehm gegen diesen Zeitgeist geht. Wo du einfach für jede Freizeittätigkeit, die irgendein scheiß Algorithmus einfach haargenau sich auf deinen Bedürfnis eineicht und sich um dich rumwickelt und dass das so diese Überraschung und diese Unverfügbarkeit wird, dem halt wirklich total was
entgegenstellen. Ist nämlich eine Unverfügbarkeit und eigentlich lieben Leute ja auch Überraschungen.
Ja.
Und da sind wir wieder bei Siegfried und Joy. Also es hat ja einen ganz speziellen Zauber, wenn man was kriegt, was man nicht erwartet hat oder nicht weiß, was man erwarten kann. Und ich muss aber sagen, diese Idee, die habe ich schon total lange. Und ich habe die in Bezug auf Lesungen zum Beispiel jetzt auch mal vorgebracht, Profis gegenüber sozusagen, ne? Und der Widerstand ist unheimlich groß und der Widerstand ist jetzt nicht Feindseligkeit oder so, sondern der Widerstand ist mangelndes Vertrauen und Skepsis einfach, ne? Also die Leute sagen, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, ich glaube nicht, dass dann Leute kommen und dass es halt schon so, also zum Beispiel Presse auch immer schon so funktioniert, wenn ich eine Lesung mache, oder gemacht habe, ich mache jetzt gar keine mehr, so, ne? Aber wenn ich eine Lesung gemacht habe, habe ich halt auch 5 Monate vorher immer die Frage gekriegt, spätestens 5 Monate vorher, was ich genau da mache und ob ich eine Ukulele dabei habe und ob ich Ukulele spiele. Und dann habe ich immer gesagt, das möchte ich eigentlich jetzt noch nicht sagen. Mhm. Und es war immer aber ganz wichtig, weil wir brauchen für unser Veranstaltungsheft und in dem Veranstaltungsheft muss drinstehen, ob du Ukulele spielst. Und irgendwie, also da gibt es viel Widerstände. Das muss man einfach
Aber das ist ja wirklich, strukturell, dass wir in einer, nicht verwunderlich, in einer Gesellschaft, die halt von Kontrolle besessen ist, auch aufgrund dieser kapitalistischen Ideologien, ne? Mit irgendwie Planbarkeit, Linearität und so weiter. Ich meine, ich habe ja ein Stück weit experimentiert bei mir beim Live-Spielen, indem ich gesagt habe, ich mache jetzt, obwohl ich meine ganze Band dabei habe und obwohl wir auch in diesen größeren Clubs spielen, mache ich jetzt mal, es ist irgendwie, ihr müsst nichts zahlen, sozusagen, wenn ihr nicht wollt. Ihr könnt umsonst vorbeikommen. Es gibt sozusagen sowas wie einen Hut. Ihr könnt irgendwie zahlen, was ihr wollt. Und ich erkläre euch vielleicht auch ein bisschen, was wir für so Kosten haben und was im Durchschnitt so reinkommen würde, aber irgendwie erstmal sozusagen no strings attached. Und gebe aber trotzdem, also als ein Beispiel für so Sachen, die dann vielleicht man auch gar nicht auf dem Schirm hat, die dann irgendwie schwierig sind. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Und ein Grund dafür ist, obwohl das sozusagen rein monetär funktioniert hat, und das ist A, genau der Grund, man muss sich die ganze Zeit erklären von jeglichen, in allen Clubs und so weiter, die sich auch verständlicherweise, die es planen können wollen und so weiter, vielleicht muss man ja hochverlegen und sonst irgendwas, ne? Und zweitens auch, weil das Publikum dazu, glaube ich, oft auch noch nicht so bereit ist, weil ich habe dann die Möglichkeit gegeben, für 50 Cent sich ein Ticket zu reservieren, wenn man yeah. möchte, dass man auch sicher ist, dass man dass reinkommt, man rein nicht mal, dass kann. Man genau. Ja. Und das ist halt dann einfach, und das ist eben auch unser Zeitgeist, mit dem sich irgendwie alles irgendwie offen halten, dass dann halt teilweise, keine Ahnung, Drittel der Leute einfach nicht gekommen sind, weil sie es, weißt du, wenn du dir noch ein Jahr vorher das Ticket kaufst und dann hängt das eben im Kühlschrank und dann ist es ein fester Termin, aber dann, ich habe da 50 Cent gezahlt, muss ja nicht. Das ist, wurde ein bisschen ausgeglichen, dass dann spontan Leute am Abend dann auch eher gekommen sind, aber es gab dann halt solche ganz bescheuerten Situationen, wie ich habe in einem Club gespielt, der eigentlich in dem Abend ausverkauft oder ausreserviert war in dem Fall. Und dann kamen aber 40 Leute nicht, sozusagen. Und da gab es aber gar keine Abendeinlasskasse.
Dann gab es auch keine Spenden für. Also dann gab es halt natürlich auch so
genau, und so viel Prozent weniger. Genau, und es waren dann einfach sozusagen ein Viertel weniger Leute da, obwohl ganz sicher ganz viele Leute noch Bock gehabt hätten und solche Geschichten, ne? Dass sozusagen dieses, es ist schon, ich glaube, es wäre schon auch was, so in dem Ausmaß, wie wir jetzt quasi
rumgesponnen
haben und so weiter, wo dann, glaube ich, auch so bei der so in der Bereitschaft im Publikum oder in dem Wunsch im Publikum, dass auch sozusagen sich mit verändern muss, dass das funktioniert. Wahrscheinlich, oder gehe ich jetzt mal von aus. Aber es liegt jetzt natürlich dran an, weil ich da so ein bisschen mit meiner Idee, auf die, so schön es war, auf die Nase gefallen bin und es einfach super anstrengend war.
Aber ich habe eine Idee, glaube ich. Also das ist bestimmt nicht die Lösung. Aber also erstmal muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Je abseitiger die Idee ist, die man hat, umso wahrscheinlicher wird es, dass weniger Leute kommen. Das ist der Einwand, den Leute haben, die dann mit dir arbeiten. Und die haben damit komplett recht. Das stimmt einfach. So. Das heißt aber, je abseitiger die Idee ist, umso kleiner muss der Club sein. Das ist eine ganz einfache Regel. Das heißt, du kannst den abseitigsten Scheiß machen. Wenn du in den 50er-Club gehst, kannst du das trotzdem machen. Ja. Nur, dann ist eben oft das Problem, dass du entweder so horrende Eintrittspreise nehmen müsstest, um das zu finanzieren.
Yes.
Dass es irgendwie, sagen wir mal, undemokratisch wird. Oder du musst Sachen machen, die dich selber kein Geld kosten, also alleine mit deiner Ukulele kommen. So. Mhm. Aber sagen wir mal, eine tolle, große, schöne, spektakelige Liveband, wie ich die dann am Schluss hatte und an der ich sehr gehangen habe, die zwingt dich dazu, in diese großen Clubs zu gehen, die wieder diese Berechenbarkeit und so weiter und diese großen finanziellen Kosten mit sich bringen. Das heißt, das finde ich wichtig, dass man das versteht. Das ist der Konflikt. Mhm. Und jetzt habe ich aber gerade überlegt, ob wenn man sagt, wir haben eben, es ist uns so wichtig für unser Seelenheil und auch, weil wir es einfach eine tolle Idee finden, es ist uns so wichtig, das anders zu machen, dass wir das mit den kleineren Clubs in Kauf nehmen und eventuell mit dem Club absprechen, ob man das auf ein Gastspiel ausweiten könnte, wenn die Nachfrage steigt, also wenn man Glück hat, ja, kann man ja 3 Tage draus machen, in, sagen wir mal, dem 100er-Club. Und dann macht man die Preise so demokratisch, dass es sich noch irgendwie jeder leisten kann. Und dann macht man aber den Crowdfunding-Aspekt obendrauf.
Ja,
also, dass man einfach sagt, pass auf, so wie das hier mit den Preisen und so berechnet ist, es kann überhaupt nicht aufgehen. Das heißt, das funktioniert nur, wenn an dem Abend auch noch jeder so viel dazu gibt, wie er kann.
Mhm. Ja.
Und oder, dann könnte man eventuell vielleicht doch wieder die Band mitbringen.
Oder kriegt vielleicht eine städtische Förderung, weil spannenderweise mit wenn ich nämlich das nämlich auch wieder positiv, ich habe mit Menschen von irgendwelchen von Kulturämtern auch darüber gesprochen und die waren einfach eigentlich die Idee durch die Bank total geil, vor allem diese vernetzenden Synergieeffekte, dass man dann möglicherweise halt auch was mit der lokalen Szene irgendwie in Austausch kommt. Ja. Sozusagen, also ich glaube, dass da
Da muss man dann halt wieder irgendjemanden in seiner Gruppe haben, der sowas kann.
Genau, dann braucht man Menschen sozusagen, die Bock haben, das zu organisieren. Und das war übrigens für mich dann auch der Grund, warum ich die nicht weiterverfolgt habe. Weil ich habe mit super vielen Leuten gesprochen, die total Bock drauf hatten auf der Zirkus in der Stadt. Sowohl Musikschaffende als auch irgendwie Leute, die lesen und irgendwie aus der Technik und so. Du warst ja auch irgendwie total, hattest ja auch irgendwie total Lust drauf, prinzipiell. Genau.
Wenn ich irgendwann wieder singen kann, also das quasi nur als Fußnote.
Genau, aber es war dann, aber dann einfach sehr schnell klar, dass du halt der logistische Aufwand dahinter, gerade als Testballon sozusagen selbst das zu fahren, dann halt erstmal ein nicht besonders kleiner ist.
Das sind irgendwie vielleicht unsere Visionen. Und aber vielleicht kann man ja auch einfach sagen, und der andere Aspekt ist natürlich, dass sich einfach was ändern könnte, und zwar durch Aufklärungsarbeit wie diese an den Erwartungshaltungen, die Menschen an ihre Künstler haben.
Es ist witzig, dass du an ihre Künstler gesagt hast.
Ja. also dass da schon auch noch Spielraum ist, ne? Für wie viel Übermenschlichkeit und genau. Planbarkeit und so weiter man. Und zum Beispiel, ich habe einfach aus dem Umstand heraus, dass ich das halt von innen kenne, immer sehr wenige solche Erwartungen. Und habe eine hohe Toleranz für, dass jemand beschließt, heute was anderes zu machen. Oder auch einfach mal schlecht drauf ist. Oder keine Ahnung, so, ne?
Absolut. Also, absolut.
Und da vielleicht so ein ganz bisschen diese...
Ist mir lieber, als zu merken, und das kriegt man ja ein Gespür für, wenn jemand spielt und man da vor der Bühne steht und merkt, du bist eigentlich... Du wärst gerade... Ich sehe genau, dass du lieber woanders wärst gerade.
Du wärst richtig gerne auf dem Sofa gerade. Ja. Aber voll. Stell dir mal vor, also das jetzt als Schlusswort oder als Einleitung deines Schlussworts, wie schön wäre das, wenn zum Beispiel die Tatsache, was bei mir oft vorkommt, dass man einen introvertierten Tag hat oder Woche oder Jahr und man aber trotzdem ein Konzert spielen möchte, schrägstrich einfach auftreten möchte in irgendeiner Form. Wie schön wäre das, wenn die Bedingungen so wären, dass es noch nicht mal unbedingt ein Manko sein muss. Muss es nämlich nicht. Es wird nämlich nur dann ein Manko, wenn die Erwartungshaltung zu fix ist. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich einen introvertierten Tag habe, und es völlig klar ist, dass ich nicht immer die gleiche Judith Holofernes sein muss, dann kann ich auch introvertiert auf die Bühne gehen. Mhm. Weißt du? Also wenn es völlig klar wäre, dass ich mich da hinsetzen kann und so traurig aussehen, wie ich bin. Alleine das. Alleine, was ich mir meinem Körper angetan habe, dadurch, dass ich positive Zustände erzwungen habe, also noch nicht mal gefaked, sondern erzwungen, die mich einfach viel Kraft gekostet haben. Das heißt noch nicht mal, dass die dann nicht wirklich da sind. So, ne? Also du kannst dich ganz schön abhypen auf so ein Konzert hin und das dann auch tatsächlich fühlen, aber danach bist du halt alle so, ne? Also wie schön wäre das, wenn man einen Rahmen schaffen könnte, wofür das alles Platz ist.
Indem du dann, also so wie sich's anhört, in dem Ort, an dem du dann halt als Mensch gesehen wirst und nicht als die Projektionsfläche, oder?
Das wäre schön.
Ja.
Und gleichzeitig muss halt vielleicht genug Thrill dafür da sein, dass die Leute noch Bock haben.
Ja.
Ja.
Das ist eigentlich auch so ein schönes Schlusswort, wo ich auch gar nicht weiß, ob ich noch so viel dazu sagen kann, außer dass ich das wie immer sehr, sehr schön finde mit dir, gerade da drüber rumzuspinnen, und ich auch irgendwie hoffe, ich habe ja teilweise so dieses Ding, dass ich manchmal so, weißt du, wenn man dann so extrem über seine eigene sehr spezifische kleine Welt redet und das große Ganze da draußen vergisst, dass ich dann irgendwie so ein schlechtes Gewissen kriege, was ich gerade aber ein bisschen versuche abzulegen, weil ich schon glaube, dass eben die Themen auch, was wir irgendwie über die Psychen gesprochen haben, ne? Warum macht man welchen Job, was ist der Hintergrund, wo wird man vielleicht nicht als Mensch gesehen und wo sind die Strukturen einfach...
Das berührt definitiv nicht nur Musik.
Genau, nicht artgerecht. Genau. Ich glaube, dass da möglicherweise sehr viele andere Menschen mit resonieren können und sich schauen können, wo sind da eigentlich die Triebfedern und auf was trifft es und wie wird das vielleicht auch ausgenutzt, die Löcher, die man mit sich rumträgt. Und I don't know. Aber es hat auf jeden Fall, war wie immer sehr schön, liebe Judith, und vielleicht...
Hey, sag doch jetzt noch kurz, einen Happen. Wir essen jetzt noch einen Happen. Und sag doch noch kurz konkret nochmal, wie die Leute dich finden, die jetzt gerne dein Zeug unterstützen möchten.
Ja, die finden mich, wenn sie Hannes Widmer in das Internet eintippen, dann kommen sie auf meine Internetseite hanneswidmer.de, und da ist eigentlich alles von Musik über meinen Podcast, über meine Essays, die ich geschrieben habe in den letzten Jahren, alles zu finden. Und und da findet man auch tatsächlich auch das erste Mal seit langer Zeit wieder Konzertdaten, weil ich im Oktober für 5 Tage erstmal nur in den großen Städten mich wieder auf Bühnen stelle für eigene Konzerte. Und vielleicht hat ja der oder die eine oder andere Lust, vorbeizukommen und meinen lustigen Geschichten und traurigen Liedern zu hören.
Oder was auch immer du an dem Abend machst.
Oder auch immer das, sie reinzuziehen, was mir so in den Kopf kommt. Oder mir beim Jonglieren zuzugucken. Was ich nicht kann, übrigens.
Ja, genau. Mich findet man, wie immer, auf www.patreon.com/Judith Holofernes. Und das ist eben ein anderes Prinzip. Da kann man mich monatlich abonnieren, quasi. Von 5 Euro und ermäßigten 3 Euro bis höher. Tschüss, ihr alle. Und falls euch das gefallen hat, dieses sehr ausführliche Gespräch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, dann kommt wieder und bringt alle eure Leute mit und guckt uns beim Jonglieren zu.
Auf Wiederhören. Auf Wiederjonglieren. Auf Wiederjonglage.